Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und da laufen dann entsprechenden Typen auch rum, die da drauf können. Ne? Zum Beispiel Wolfgang. Und da gibt es so Typen, die reden immer so schnell und das ist dann, der liest mich dann auch so ein bisschen. Ne? Und dann, weißt du eigentlich, das hat er mir an dem Tag dann da erzählt, meine Frau sitzt daneben. Weißt du eigentlich, dass ich mal 6 Monate im Knast gesessen habe? Ja, sicher. Jetzt willst du wissen, wieso hat der im Knast gesessen? Das kann ich dir sagen. Ich bin in eine Kneipe gekommen, da wollten sie mir irgendwie zu saufen geben. Da wollten mir, haben gesagt, ich hätte genug. Da habe ich da randaliert, haben sie Bullen gerufen. Da habe ich einen von denen durchs geschlossene Fenster geschmissen. Jetzt bist du dran. Weißt du, sowas. Meine Frau sitzt daneben und wir sind immer noch verheiratet. Ne?
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir sind hier schon die ganze Zeit, wir unterhalten uns schon die ganze Zeit und reden über alles Mögliche und deswegen steigen wir hier auch blitzschnell ein. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Er ist ein fantastischer Autor, Schriftsteller, vielleicht auch wirklich einer der besten lebenden deutschen Schriftsteller,
die es im Moment
gibt. Na wirklich, ist überhaupt keine Übertreibung. Er ist Kabarettist, er ist ein Chronist der Zeit, ein Chronist der Gegend, aus der er kommt und ein begeisterter Erzähler. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass er heute hier ist, nachdem wir es die ganze Zeit versucht haben. Jetzt hat es geklappt. Hier heute bei mir ist Frank Gosen. Hallo Frank.
Hallo Nils, freut mich sehr.
Ja, freut mich auch total. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade schon mitten im Erzählen, deswegen, wir waren gerade bei Grönemeyer. Du kommst ja aus Bochum, Grönemeyer auch. Und jetzt wolltest du erzählen, wie du es geschafft hast, über den Saxophonisten der Fritz-Brause-Band zum Halbfinale der WM 2006 zu kommen.
Ja, das war so, dass ich, wie viele gute Geschichten fängt die an, ich saß auf dem Klo. War so früher Abend und dann klopft meine Frau an und die weiß genau, ich hasse das, wenn ich da gestört werde.
Wer nicht, ne?
Und also muss das wichtig sein. Ich sage, was ist los? Und meine Frau sagt, ja, da hat einer angerufen, ob du noch Karten haben willst für die WM. Sag ich, wieso? Die ist so fast vorbei. Ja, für heute Abend. Deutschland-Italien, Halbfinale. Ich war dann sehr schnell vom Klo auch wieder runter und rief zurück. Da war Folgendes. Da hatte einer, das ist eine komplizierte Geschichte, aber sie ist ganz gut. Da hatte einer Wochen, Monate vor der WM ins sogenannte Optionsticket-Programm eingezahlt. Hat also gesagt, ich würde gerne zu den und den Spielen gehen und hat dafür der FIFA auch schon mal Unsummen an Geld überwiesen. Ja. Dann wurden diesen Leuten Karten zugelost, weil die hatten ja natürlich Interesse daran, dass die Stadien voll wären. Ja. So, und dann waren dann so Sponsorentickets, die nicht genutzt worden sind und was weiß ich alles. Jetzt hatte der Typ die Nachricht, dass er Karten fürs Halbfinale hat, an seine Adresse, Firmenadresse in Halle an der Saale bekommen. Ja. Hat er da also erst am Tag selber den Brief geöffnet und konnte jetzt nicht so schnell nach Dortmund zum Spiel. Hat dann seinen Kumpel Lutz in Bochum angerufen, das ist wiederum der Saxophonist der Fritz-Brause-Band gewesen. Und der hat gesagt, pass mal auf, ich fax dir jetzt 2 Personalausweise, weil die Karten ja personalisiert waren, und eine Vollmacht. Und dann stellt sie sich vor Stadion und vertickt die Karten. Und Lutz legt auf und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Da sagt der, und Lutz ist auch noch verheiratet mit einer Frau, die mit mir in die Schule ging. Ich weiß, waren die damals, ich hoffe, die sind immer noch. Ja. Hallo Brigitte. Ja. Auf jeden Fall legt er auf und sein Schwiegervater steht daneben und sagt, hör mal, ich habe ein Interview mit dem Gosen gelesen, der ist immer scharf auf Karten. Jetzt stehe ich nicht im Telefonbuch. Wohl aber sind der Schwiegervater und meine Frau und ich Förderer derselben Afrika-Hilfsorganisation in Bochum. Über die haben die Handynummer meiner Frau rausbekommen und die hat mich dann vom Klo geholt. Jetzt hatte ich aber nicht genug Geld im Haus, weil was wollten die dafür haben? Kann man heute ja sagen, 2 Karten, 800 Ocken.
Boah,
ist viel Geld, aber ich habe dann gedacht, ist ein Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich meinen Kumpel angerufen, der eigentlich bei mir um die Ecke arbeitet, aber gerade auf dem Weg nach Hause war. Ich rufe seine Frau an und sage, pass mal auf, stell keine Fragen, der soll sich ein Deutschland-Trikot anziehen, 400 Euro mitbringen und zu mir auf die Terrasse kommen. Ich gehe an Geldautomaten, kriege nur 500 Ocken und habe zum ersten Mal seit Jahren wieder meine Oma angepumpt, die mir 300 Euro leiht. Und dann bin ich da nach Altenbochum gefahren, wo sich Teile der Nachbarschaft schon eingefunden hatten, um da nicht 2 Tickets, sondern 2 Faxe zu kaufen letztlich. Ne? Und dann bin ich mit den Faxen dann wieder nach Hause. Da saß da mein Kumpel schon auf der Terrasse und hatte eine Pulle Bier in der Hand. Wir sind ja mit dem Taxi nach Dortmund gefahren, weil da war jetzt auch scheißegal. Ich kürze halt jetzt ein bisschen ab. Wir sind dann ins Ticketcenter und man wird ja gerne mal erkannt. Ne? Ich bin ja doch eitel. Aber nicht, wenn man gerade im Trikot 2 Karten abholen will, die auf andere Namen lauten. Ne? Und da sagte die Frau, ach Herr Gosen, Sie wollte ich immer schon mal kennenlernen. Aber wir sind dann doch noch so eine Minute vor Anpfiff tatsächlich ins Stadion gekommen und haben dieses Spiel dann mitbekommen. Und ja, ist eine schöne, schöne Geschichte. Die habe ich auch in meinem Fußballbuch verbraten, also in dem ersten Fußballbuch. Und dafür haben sich alleine die, hat sich
die
viele Geld
Takten gelohnt. Ja, genau. War ja auch ein gutes Spiel, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Ja, ja, war ein gutes Spiel und mit ein bisschen Abstand muss man ja sagen, es hat schon die richtige Mannschaft gewonnen.
Ja, das muss man wirklich sagen.
Also Nationalmannschaft, ich bin ja großer Fußballfan, aber ich bin eben vor allem Fan meines Vereins, wie eigentlich die meisten echten Fußballfans. Der Verein ist einem immer sehr viel näher und die Nationalmannschaft ist immer so ein bisschen, da ist man Event-Fan.
Ja.
Deshalb gucke ich mir die Turniere so an, aber ich sage meiner Agentur immer, an Länderspielwochenenden kann ich auch Samstag, Sonntag auftreten und in der Bundesliga-Zeit eben nicht.
Gehst du, du bist ja Bochum-Fan, also du kommst ja auch aus Bochum, gehst du zu einem Spiel ins Stadion?
Ich bemühe mich, also ich habe 3 Dauerkarten für mich und meine beiden Söhne.
Ja.
Und manchmal haut es nicht hin. Ich habe ausgerechnet für diese Saison dann mal wieder richtig ins Klo gegriffen, weil ich beim ersten Spiel, gut, das ist ein Auswärtsspiel, dann noch im Urlaub bin und das erste Heimspiel ist gegen Borussia Dortmund. Und da habe ich leider lange, bevor die ganze Saison geplant wurde, einen Auftritt in Braunschweig festgemacht beim Trainside Festival. Und da bin ich auch genau zwischen, ich glaube, 16 und 17 Uhr dran. aber was will man machen? Also da pokert man dann so ein bisschen, dass man vielleicht, dass die vielleicht Freitag oder Sonntag spielen oder vielleicht Auswärtsspiel ist. Und in diesem Fall habe ich das Pokern verloren. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Spiele verpasst, über die ich mich sehr geärgert habe, dann aus gesundheitlichen Gründen.
Mhm.
Also ich habe ausgerechnet 4-2 gegen Bayern verpasst. Auch das letzte Derby gegen Dortmund, das 1-1, also Derbys gegen Dortmund und gegen Schalke, weil ich hatte in diesem Frühjahr, war ich ständig irgendwie krank, nichts Schlimmes, aber so, weißt du, Husten und so und alles. Und wenn du dann 2-3 Tage später einen bezahlten Auftritt hast, dann gehe auch ich nicht ins Stadion, weil dann will ja nicht wieder irgendwie Leute nach Hause schicken, die sich Karten gekauft haben.
Ja.
Das geht halt nicht. Deshalb habe ich ein paar Spiele verpasst. Aber manchmal sind ja dann auch so Spiele wie gegen Hoffenheim, was jetzt nicht so ein attraktiver Gegner ist, nicht schlecht, wo wir dann 5-2 gewonnen haben. Da ist dann ganz gut was los. Also ich bemühe mich schon, zu jedem Spiel zu gehen, aber beruflich klappt es nicht immer.
Am 11.11. spielt Bochum gegen meinen FC.
Ach, guck an. Ausgerechnet.
Ausgerechnet am 11.11. Das ist doch, wer lässt in Köln da irgendwo spielen?
Ist erst in Köln oder erst in Bochum? Da weiß ich jetzt
nicht. Ich glaube, es ist erst in Bochum, ehrlich gesagt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher.
Die Kölner dann da die Stadt verlassen können.
Ja, wenn sie rausfinden.
Da kommen sie bei uns schon an und sind schon blau. Das finde ich ganz gut, eigentlich.
Aber du hast gerade gesagt, deine Söhne haben auch Dauerkarten von dir bekommen. Gäbe es ein theoretisches Szenario?
Nein.
Das wär gar nicht gegangen.
Nein, du weißt, dass meine Söhne Fans von anderen Verein geworden
sind.
Nee, ich habe das damals sehr gut vorbereitet. erstmal muss man es vorleben. Und ich bin Fan seit 1975. Ich war im Februar 75 das erste Mal im Bochumer Stadion. Damals gegen den Wuppertaler SV 4-2 gewonnen. Und dann habe ich die Jungs darauf vorbereitet und dann war ganz wichtig, zu welchem Spiel dürfen die zum ersten Mal ins Stadion.
Ja.
Es gibt mal so eine Untersuchung, da gab man eine Untersuchung darüber, was für junge Fans der entscheidende Moment ist. Und bei Schalkern ist es mehr die familiäre Tradition, dass man halt diesen Irrweg einschlägt, weil die ganze Familie das vorher auch schon getan hat. Und in Bochum ist es der erste Stadionbesuch, weil wir natürlich auch wirklich ein extrem cooles Stadion haben, was noch mitten in der Stadt ist, was sehr eng ist, relativ modern, aber nicht zu modern. Und ich habe damals nach der vorhin schon angesprochenen WM 2006, oder da sah ich mich damit konfrontiert, dass mein älterer Sohn, der damals ein bisschen älter als 5 Jahre alt war, unbedingt mal mit ins Stadion wollte. Und dann das erste Heimspiel war direkt gegen Bayern, da habe ich noch gezögert, weil ich wollte ganz gerne, dass er natürlich
mit
dem Sieg einsteigt, klar. Das zweite Spiel war gegen Cottbus, ich weiß nicht mehr, warum das nicht geklappt hat. Das dritte war dann gegen, und da haben wir auch nur 1-1 gespielt oder verloren, ich weiß es nicht mehr. Und das dritte Spiel war dann gegen Bielefeld. Und das hat dann voll hingehauen. Wir haben 0-1 hinten gelegen, aber dann 2-1 gewonnen. Und dann ist er mit dem Sieg eingestiegen. Und das Geile ist, in 11 Freunde in dem Magazin, war kurz danach dieses Panorama-Poster.
Diese Stadion-Panorama-Poster
haben die immer. Und da war das vom Bochumer Stadion. Und das war dann tatsächlich von dem Bielefeld-Spiel.
Naja.
Aus dem Winkel fotografiert, wo wir eigentlich hinten drauf sein müssen.
Ja.
Weit weg, aber das war, sah man auf der Anzeigetafel, 46. Minute und wir waren ein bisschen zu spät aus der Pause gekommen. Und dann habe ich den Fotografen kontaktiert und der hatte tatsächlich noch ein anderes Foto, ein bisschen später. Und das habe ich mir auf 1,50 Meter Breite aufziehen lassen, hängt in meinem Arbeitszimmer. Und da sieht man, der dicke blaue Fleck ist der Papa und der kleine blaue Fleck ist mein Sohn Robert. Und es ist auch noch ein historischer Moment, es ist ungefähr eine Zehntelsekunde, bevor der Ball im Bielefelder Gehäuse einschlägt. Und deshalb historisch, weil der Stürmer Fabio Junior, der angeblich mal gut gewesen sein soll, eines seiner gerade mal 3 Tore für den VfL in dem Moment erzielt. Ja. Und mein jüngerer Sohn, der ist noch 2 Jahre jünger, der ist dann später eingestiegen mit einem 2:0 Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Also deshalb, als der dann jetzt beim letzten Spiel der letzten Saison gegen Leverkusen mit dabei war, war das schon ein gutes Omen und hat ja dann auch geklappt und war 3-0.
Ja. Ich gehe so selten ins Stadion, also wirklich fast nie. Aber das letzte Mal, dass ich im Stadion war, da hat mich ein Freund ja eingeladen, der dann hier in Berlin war, war DFB-Pokalfinale. Frankfurt gegen Bayern.
Ja.
Und er hatte mich eingeladen, aber sie hatten die Karten von der Telekom bekommen, also von den Bayern. Dann sind wir alle mit dem Bus ins Stadion gekarrt worden, haben alle Bayern-Schals geschenkt bekommen und so. Und dann war ich im Stadion und dann sehe ich irgendwie Frankfurt, ist ja die, das muss man vielleicht erklären, die Hymne von Frankfurt ist ja von Tankard gespielt, die ja so eine Metal-Band sind, die dafür bekannt ist, hauptsächlich Lieder über Bier zu schreiben.
Ja.
Und die haben halt diese Hymne von der Eintracht gemacht. Und da war ich sofort sold, ne?
Ja, klar,
gesagt, das ist, cooler geht's ja nicht irgendwie. Und dann habe ich mir auch direkt einen Schal von Frankfurt geholt im Stadion. Die haben diese schönen schwarz-weißen Schals irgendwie. Und habe ich da in diese Bayern-Gruppe gesetzt. Und dann hatte ich den Spaß meines Lebens, weil die das Ding dann gewonnen haben.
Ja, ja, klar, das ist natürlich der Hammer. Hast du irgendwie Ärger bekommen? Oder?
Nee, gar nicht. Die haben alle so ein bisschen betröppelt geguckt. Da waren ja auch nur so geladene Gäste, die waren so, alle so ein bisschen Etipetete. Und alle mit so Polohemden in der Hose und irgendwie so geleckte Frisuren und so. Die waren eher so Event-Fans sozusagen.
Ja, ja, das, aber das ist natürlich, ich kann mich an das Spiel erinnern, vor allem, weil auch, da ist auch irgendeine Entscheidung gegen die Bayern gefallen und sogar nach Überprüfung der Videobilder immer noch gegen die Bayern.
Genau.
Da habe ich gedacht, als der damals zum Bildschirm gegangen ist, okay, der dreht das um, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war.
Ja.
Aber das ist natürlich immer ein Fest. Erstmal, es gibt diese Fanfreundschaft zwischen Teilen der Bochumer Fanszene und der Bayern-Fanszene. Die ich nicht lebe, die lehne ich auch ab.
Ja.
Ich will gar nicht immer nur auf die Bayern einteufeln, aber natürlich ist es ein bisschen spannender, wenn mal nicht die Bayern gewinnen. Ne?
Ja.
Aber leider war der Ballspielverein Borussia 09 in der letzten Saison viel zu viel damit beschäftigt, immer wieder zu jammern, dass alle gegen ihn sind, auch die Schiris und so.
Ja.
Deshalb haben die das nicht hingekriegt. Und so leicht wird es die nächsten Jahre nicht mehr werden. Aber das nur am Rande.
Hat sich für Dortmund auch gar nicht gelohnt, Modest zu kaufen?
Nein,
muss man als Kölner sagen.
Da gab es auch nur ganz wenige, die gedacht haben, dass sich das für Dortmund lohnen wird. Weil er natürlich in einem Verein wie FC Köln super aufgehoben ist.
Ja.
Da ist genau die richtige Kragenweite.
Ja.
Aber für die Ansprüche von Borussia Dortmund reicht es dann eben nicht, hat man ja dann gesehen.
Ja. Damit habe ich jetzt mein komplettes Fußballwissen auch in diesem Podcast rausgeballert.
Frag mich einfach.
Aber ich finde, ich habe wirklich so ein Faszination für, also wie gesagt, ich bin auch FC-Mitglied und so, weil ich denke, ich bin auch Mitglied bei, ich komme eigentlich aus Wesseling zwischen Köln und Bonn, da bin ich auch noch im Fußballverein Mitglied, weil ich denke so, naja, das ist halt Folklore, ne? Das macht man halt irgendwie so mit und da ist man dann einfach, Mitglied, das gehört dazu. Aber ich bin eben nicht so, ich gucke aufs Ergebnis und das reicht mir, ich halte die Spiele auch zu gucken selten aus, ich will einfach wissen, wie es ausgegangen ist und dass der FC gewonnen hat, so der Rest kümmert mich nicht so. Aber ich finde natürlich so Fußball-Fandom sehr faszinierend. Und bei dir, wie man das auch in Interviews hört, und so finde ich das vor allem deswegen so interessant, weil du das einerseits, wie man jetzt hört, auch mit deinen Söhnen, ich habe auch mal in einem Interview gelesen, dass du denen sehr früh beigebracht hast, um 18:48 Uhr Richtung Stadion zu grüßen, zu salutieren.
Ja, da haben die Jungs mich sehr wörtlich genommen. Ich habe das mal behauptet in der Kicker-Kolumne und dann habe ich ihnen die vorgelesen und seitdem haben sie es dann gemacht.
Ja.
Aber freiwillig.
Ja.
Die haben sich ans Fenster gestellt, Richtung Stadion sich verbeugt und dann gesungen, unsere Heimat, unsere Liebe in den Farben Blau und Weiß, 1848, nur damit das jeder weiß.
Ja.
Aber das war bei uns immer so, dass wir es einerseits sehr ernst nehmen, auf der anderen Seite aber eben auch mit Humor nehmen. Also man muss es während des Spiels sehr ernst nehmen, ohne aggressiv zu werden, aber gerade als VfL-Fan, wobei das betrifft sehr viele Fußballanhänger, die meisten sind, gerade als VfL-Fan musst du auch mal einen Schritt zurücktreten können und das selbstironisch sehen.
Ja.
Und das ist aber nicht VfL-spezifisch, sondern bei anderen Vereinen ist ja auch so. Welcher Verein gewinnt denn durchgängig irgendwas?
Ja.
Ne, FC Köln, gut, ist schon ein paar Mal deutscher Meister gewesen, aber die meisten Fans sind eigentlich Anhänger von Vereinen, die nichts oder nur ab und zu mal was gewinnen.
Ja.
Und deshalb Leiden gehört gehört dazu.
Das ist beim FC auch schon mal länger her, dass der mal deutscher Meister war. Also da hat man Leiden mittlerweile auch sehr gut gelernt, mit Auf- und Abstieg und so. Aber ich finde, es ist ja interessant, weil für viele, also viele Fußballfans haben ja nicht diese Distanz, diese ironische Distanz, die du dazu eben auch haben kannst, sozusagen. Ist gleichzeitig aber ernst zu nehmen, das ist ja wahrscheinlich das Wichtige. Hättest eigentlich, als du so jung warst und Bochum-Fan warst, hättest jemals sozusagen die Verlockung oder die Option oder die Gefahr gegeben, dass du so übertrieben, dass du so hooliganmäßig wirst oder so?
Nee, dafür war ich immer zu feige, zu weich. Ja. Und das war ja auch früher in den 80er Jahren war das im Stadion alles.
Ist das noch Schlachtenbummler?
Ja, das war alles viel härter. Wenn die heute Angst kriegen, wenn im Stadion ein bisschen Randale ist, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was damals war. Ganz früher war es ja zum Teil noch so, dass die während des Spiels oder in der Halbzeitpause die Seiten gewechselt haben und sich hinter das eigene Tor gestellt haben. Und da hat mir einer, der auch Gründungsmitglied des ältesten Fanclubs Deutschlands ist, die streiten sich mit anderen Fanclubs darum, ob das wirklich so ist, aber die Bochumer Jungen, die sind 1971, glaube ich, gegründet worden. Da hat mir einer erzählt, dass die da noch im alten, in der Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen sich mit den Schalkern im Zuge dieses Seitenwechsels gekloppt haben. Und dann hat er nur seine Fahne in den Innenraum geschmissen und ist abgehauen, um nicht auf die Schnauze zu kriegen. Und hat bei dieser Flucht seine Frau kennengelernt, die auch mitgelaufen ist. Und dann sind die in Gelsenkirchen in so ein Auto eingestiegen, in so ein Porsche. Der Typ wollte die nach Bochum fahren, hat aber dann die Frau befummelt und so. Und die soll dann ins Lenkrad gegriffen haben. Die Karre ist in eine Baustelle gefahren. Und dann sind sie von Wattenscheid aus nach Bochum in die Innenstadt gelaufen. Und er hat am Ende des Tages sogar noch seine Fahne wieder gekriegt von dem Bochumer Busfahrer, der ihn irgendwie kannte. Also, nee, und
best day ever.
Absolut. Die sind ja heute noch verheiratet. Ja. Also die sind jetzt seit 50 Jahren, über 50 Jahren zusammen. Das ist schon irre. Nee, und ich habe dann schon manchmal in den 80ern, hast du schon manchmal ein bisschen Schiss gehabt. Da bin ich dann noch nicht, ich bin zwar in der Ostkurve gewesen, wenn ich da war, Stehplatzkurve, aber dann nicht genau da, wo dann richtig was los war. Übrigens waren gerade die Fans vom FC Köln damals berüchtigt, ne?
Ja.
Also als besonders hart und mit Messern und so.
Ja.
Das war die Messermigration von Köln nach Bochum.
Aber wenn du jetzt ins Stadion gehst, hast du so deine Ecke, wo du die Leute kennst und man grüßt sich und so?
Ja, ich sitze ja. Also das heißt ja, sitzen ist für den Arsch. Ich sage immer, für meinen auf jeden Fall. Ich sitze im Block B auf der Gegengrade und da hast du ja immer denselben Platz. Ich sitze immer so am Rand, weil ich habe, da müssen alle an mir vorbei, wenn sie aufs Klo wollen. Aber ich bin eben auch schnell.
Und du bist als Erster weg.
Was ja eine Unsitte ist, ist ja, dass die Leute möglichst schnell hinterher weg wollen und dann so direkt bei uns, weil wir direkt neben dem Mundloch sitzen, da stehen und wenn die dann auf die Ostkurve spielen, dann ich sag mittlerweile nichts mehr, weil mich ein paar Leute kennen. Ich riech mich nur tierisch auf, weil man dann zum Teil nichts mehr sieht. Gut, dann stellst du dich auch die letzten 10 Minuten hin, ist ja alles gut. Aber Leute, ihr habt doch nochmal so schlimm, in Bochum, wie viel sind da? Maximal 26.000.
Ja.
Das dauert nicht so lange, bis du da weg bist. Ne? Und das finde ich ein bisschen lästig, dass Leute gerne mal vorm Ende gehen, auch mal, wenn es so irgendwie 1-0 steht oder so, wo doch jederzeit was passieren kann oder 0-1. Und wir haben ja gerade in der Aufstiegssaison Spiele gehabt, wo wir wirklich in der 93. Minute noch die Bude gemacht haben. Ja. Und dann warst du nicht dabei. Ja, also dann brauchst du auch keine Karte. Ne? Die ist nie billig. Dann spar dir doch Geld und lass da jemanden hin, der da Bock drauf hat.
Naja, absolut. Ich habe gelesen, dass, ich glaube, nächstes Jahr ist ja 40 Jahre Bochum, glaube ich. Also das Grönemeyer-Album hat nächstes Jahr sein 40. Jubiläum. Und er spielt ja dann auch in Bochum so ein extra Konzert.
Ja, 4 Stück sogar.
Jetzt. Oder 4, ja.
Ja, das ist ja ein bisschen wie bei Taylor Swift gewesen, dass die Karten sofort weg waren.
Ich habe auch irgendwo habe ich jemanden gelesen im Internet, der geschrieben hat, ich habe keine Karten für Taylor Swift bekommen, jetzt versuche ich es bei Grönemeyer.
Ja, genau.
Das ist die deutsche Taylor Swift.
So, ja, die Frisur kommt ja ungefähr hin. Und ja, also 4 Abende spielt er da. Der hat, wenn er in den letzten 10, 20 Jahren in Bochum aufgetreten ist, immer nur 1 gemacht. Und jetzt, wenn die Platte Jubiläum hat, ist natürlich was Besonderes. Übrigens, ich bin ja Historiker, gelernt. Und mich machen ja dann historische Ungenauigkeiten wahnsinnig.
Okay, ja.
Und es steht jetzt auch in Bochum immer in der Watz, die Platte sei im August 1984 rausgekommen. Ja. Weil das bei Wikipedia steht. Und das ist und
das
falsch.
Das steht immer scheiße. Ja.
So, und ich habe mal hier in Berlin für Radio Berlin Brandenburg ein Interview gegeben, als die Platte 30 wurde. Er hat gesagt, da kann ich auch mit Jörg Thaddäus ein Interview gehabt. Und habe ich gesagt, ich kann das widerlegen anhand meiner Tagebuchaufzeichnungen. Weil ich damals Tagebuch geschrieben habe und das war im Mai 84 haben wir das Interview gemacht für die Schülerzeitung.
Ja.
Grönemeyer für die Schülerzeitung interviewt. Ich weiß nicht, ob das schon on air war. Jedenfalls waren wir auf derselben Schule.
Ja.
Und deshalb weiß ich, dass es im Mai rausgekommen ist. Also die Platte ist im Mai rausgekommen und wir haben im Mai dieses Interview gehabt. Und dann habe ich hier beim RBB, wenn ich das erwähnen darf hier.
Ja, klar, ne? Ja, du darfst alles erwähnen. Ja.
Habe ich dann für Jörg Thaddäus aus meinem Tagebuch vorgelesen, um das zu belegen.
Aber vielleicht hast du als Schülerzeitungsredakteur ein Vorab-Exemplar bekommen, vor Release.
Nein, so weit war das nicht. Er hat mir die Platte damals signiert, das weiß ich noch, was nicht so leicht war, weil die ja schwarz war überall und da musste er auf seiner Wange unterschreiben, innen drin auf der Innenhöhle.
Hast du die noch?
Ja, sicher, klar. Ich habe alle meine Vinylplatten noch.
Ich glaube, ich habe mittlerweile schon 3 Plattensammlungen verloren. 3 komplette Plattensammlungen. Ich muss mir die immer wieder neu kaufen.
Ist auch gut.
Weil ich so durch Umzüge und so sind einfach immer Sachen auch dann verschwunden und dann irgendwie.
Ja, ich hatte, als ich in das Haus gezogen bin, in dem ich jetzt wohne, wollte ich ursprünglich meine Platten verkaufen. Und der viel zu früh verstorbene Chef der Plattenfirma, die meine Hörbücher macht, der aber auch die ersten Sachen mit Grönemeyer zusammen gemacht hat und so. Bernd Kowalczyk von Roof Music. Der hat mir damals gesagt, du kannst deine Plattensammlung nicht verkaufen.
Ja.
Also das sind so 2000 Stück oder so.
Ja.
Ne? Und dann habe ich die eine ganze Zeit in Plastikkisten bei Roof im Keller gelagert.
Ja.
Und das war bei dem Umzug davor. Da war nämlich die Wohnung nicht groß genug. Und jetzt hier, als wir dann hier, jetzt auch wieder vor 20 Jahren, in das Haus gezogen sind, in dem wir jetzt wohnen, da habe ich die dann da alle wieder rausgeholt und bin so dankbar, dass Bernd mich damals davon abgehalten hat.
Ja.
Er selber hatte im Büro übrigens eine legendäre Plattenwand, da waren 4.000, 5.000 Stück, sehr gerne als Fotohintergrund genommen. Und ich bin so happy. Ich habe also richtig gute Sachen da noch und totalen Müll. Also so Sampler, die man damals, die einem dann damals schon hinterhergeworfen bekommen, also Happy USA und so ein Scheiß. Ne? Und ja, da bin ich also sehr dankbar, dass ich dann auch letztlich meinen Söhnen dann zeigen konnte, die wissen ja, dass es Schallplatten gab und Telefone mit Wählscheibe und so, aber das dann zu sehen, ist schon nochmal eine andere Nummer. Und mittlerweile kaufe ich auch wieder Vinyl. Ich könnte mir jetzt vorstellen, meine CD-Sammlung wegzutun, weil entweder streamst du, das mache ich meistens natürlich, oder aber du hörst es konzentriert auf Vinyl, aber CD ist eigentlich keine Option. Ich habe mal so einen Soundvergleich gemacht in meinem Beatles-Buch, habe ich Sgt. Pepper's verglichen, meine Vinylpressung, die ich hatte, die totaler Müll war.
Hört zu? Was, die Hört-zu-Pressung?
Nee, mir hat dann einer, der sie auskennt, der Chef von dem Plattenladen Discover in Bochum, hat das Ding gesehen und sagte, das ist eine italienische Pressung.
Ah, ja.
Und die war hinten so.
Die war immer so ein bisschen labbrig.
Ja, vor allem war die hinten so lachsfarben und nicht so schön rot. Ich war Jahrzehnte später total erschüttert, dass die Platte hinten so schön rot ist. Ich hatte auch keinen Bastelbogen dabei und nichts. Ne? Und der Sound war echt scheiße. Und ich hatte so eine, ich kannte mich nicht richtig aus. Das heißt, ich hatte keinen Stereoturm, sondern eine Kompaktanlage. Die legendäre Schneider-Kompaktanlage.
Aber hattest du die, war das schon der Turm oder war das noch die Breite?
Nee, die Breite. Also wie gesagt, kein Turm aus Einzelkomponenten, sondern die Schneider-Kompaktanlage. Wenn ich das auf der Bühne erzähle, dann geht immer so ein Raunen durchs Publikum.
Ja.
Weil so viele Leute diese Schneider-Kompaktanlage hatten, da ich mich frage, wie konnte Schneider pleite gehen?
Ja.
Also ich habe tatsächlich mal ein Foto von genau dem Modell, was ich hatte, im Internet wiedergefunden.
Ja.
Und das ist so ein bisschen als, weißt du, als würde es eine Ex-Freundin im Internet wiederfinden.
Ich habe zuletzt meinen ersten Plattenspieler, das war ein Mr. Music. Das war so ein kleiner Plattenspieler, wo man den Deckel so drauflegen konnte.
Mr. Music oder Mr. Hit?
Mr. Hit, genau, Mr. Hit.
Ja.
Mit so roten, alles mit so rotem Plastik und so.
Auch.
Und das war mein erster Plattenspieler. Da habe ich mir sogar einen bestellt auf eBay, der war aber für Bastler. Hat nur 20 Euro gekostet, aber dass ich den mal wieder so in der Hand hatte, irgendwie so, das fand ich irgendwie total geil.
Ja, so einen hatte ich auch. Der hat noch für die Märchenschallplatten von Europa ausgereicht.
Bei mir hat er Märchenplatten und dann die Thriller von Michael Jackson.
Ich habe da die ersten ABBA-Platten darauf gehört. Ich habe ja 78 mit ABBA angefangen.
Und du warst verliebt in Magnet, habe ich gehört.
Selbstverständlich. Ja. Ich war neulich in London in dieser ABBA-Tage.
Ist das gut? Ich habe lange überlegt, ob ich reingehen soll oder nicht.
Wider Willen, muss ich sagen, etwa total super.
Wirklich?
Ich fand es echt spektakulär.
Dann gehe ich doch rein.
Also weil
deinem Urteil vertraue ich.
Weil Also ich komme jetzt in ein Alter, wo es einfach schön ist, so in so einen Raum zu kommen, wo 3000 Leute ausschließlich positive Energie verbreiten.
Ja, absolut.
Das finde ich schon mal gut. Das ist das eine. Ja. Das andere ist, sie machen eben nicht den Fehler, finde ich jetzt, so zu tun, als würden die da wirklich stehen. Also das sieht schon so ein bisschen so aus, die spielen schon damit. Aber es gibt immer wieder riesige Projektionen, die halb so rumgehen und so, wo klar ist.
Mit so Videos und so weiter.
Ja, es gibt zwei Videos mit so Zeichentrickfilmen, die sind Müll. Also verstehe ich nicht. Ausgerechnet zu The Eagle und Voulez-vous. Ja. Ich meine, Voulez-vous. Ich meine, worum geht's da? Ne, geht nicht um Kartenspielen. Und da siehst du dann so eine mystische Geschichte von so einem Jungen mit so einem Zauberstab. Also da kann man Bier holen gehen. Aber sie brechen halt immer wieder auf, dass die nicht nur da vorne stehen, sondern es ist wirklich eine irre Show, weil da alles von der Decke kommt und gemacht und getan wird. Und
ist mit Liveband, ne?
Die Liveband ist eine, selbstverständlich der Hammer. Ist ja klar, dass da nur, also, und interessanterweise überwiegend Frauen. Ich glaube, da sind 10 Leute, sind bestimmt 7 oder 8 Frauen, was ja eher selten ist.
Cool.
Auch die Schlagzeugerinnen und so. Und die haben dann eben 2, 3 Background-Sängerinnen da und die übernehmen dann zum Beispiel komplett bei Does Your Mother Know? Was ganz clever ist, weil die Nummer geil ist und abgeht. Aber Benny und Björn waren alles aber keine Sänger. Und da geht's richtig ab. Also das ist wirklich super. Und die haben mehrere richtig geile Effekte, wo du ein bisschen Gänsehaut bekommst. Am Ende stehen einmal, scheinen, ich weiß bis heute noch nicht, ob das real ist oder ob das auch projiziert ist, hinten so 50 schwarz gekleidete Leute ungefähr.
Ja.
Und entweder ist das der Staff, der da an dem Abend arbeitet, oder wie mein Kumpel meinte, die Programmiererinnen und Programmierer, die daran beteiligt waren.
Ja.
Und dann ganz am Ende kommen halt, scheinen die Jetzt-Abbas auf die Bühne zu kommen.
Ja.
Und das ist von der Premiere damals, in den Klamotten von der Premiere und so. Und da guckst du nochmal, du weißt ja jetzt, du hast jetzt 90 Minuten hier ein künstliches, größtenteils künstliches Spektakel erlebt, aber da guckst du noch zweimal hin. Und da, das ist,
super.
Also es war wirklich toll. Und ich bin eigentlich dahin gegangen mit dem festen Vorsatz, das doof zu finden.
Scheiße zu finden, ne?
Aber das war echt der Knaller. Manche sagen dann, ich habe den Eindruck gehabt, die sind da wirklich. Den hast du nicht. Also wenn du die Gesichter groß siehst, dann siehst du in den Augen, siehst du halt, die sind nicht
Uncanny
echt.
Uncanny Valley.
Dieses Uncanny Valley, genau. Aber es ist auch nicht die Zukunft der Popkonzerte. Da glaube ich nicht, es ist ein zusätzliches Angebot. Und darauf muss man sich einlassen. Dann hat man da Party. Da sind Leute in ABBA-Kostümen und alle Altersgruppen.
Ja.
Wir haben hinterher in der U-Bahn gesessen und sind mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die war mit ihrer 12-jährigen Tochter da und die hatte noch eine Freundin dabei. Und die beiden Mädels waren ABBA-Fans. Ne? Und also wir haben an 4 aufeinanderfolgenden Abenden ganz unterschiedliche Sachen da gesehen. Wir waren in einem Musical über die Temptations, das erstaunlich schlecht war.
Ja.
Dann ABBA war der Hammer. Dann bei Billy Joel im Hyde Park.
Ja,
das ist dann die alte Schule.
Ne? Den würde ich auch mal gerne live sehen.
Wir haben, also ich habe einen Freund, hier kennst du Dr. Pop?
Ja.
Das ist ein Freund von mir aus Wattenscheid, Markus Henrik. Und wir haben früher am Bochumer Schauspielhaus Literaturshow zusammen gemacht. Und ich finde das super, wie Markus jetzt hier mit Dr. Pop durchstartet. Und der ist ja wirklich promovierter Musikwissenschaftler.
Ja.
Und wir waren letztes Jahr bei Billy Joel im Madison Square Garden in New York.
Okay.
Also wenn du dieses Jahr noch Zeit hast, ich kann das nur empfehlen. Also das war nicht, also New York State of Mind in New York hören.
Ja, super.
Na, ist natürlich der Hammer. Und das war am Geburtstag von John Lennon in New York.
Ach.
Und als ich dann gesehen habe, der kommt nach London und das ist am Geburtstag von Ringo Starr. Da habe ich gedacht, da müssen wir hin. Und da waren wir dann im Hyde Park und das ist natürlich dann die alte Schule.
Ja.
Und du siehst, er hat die erste halbe, dreiviertel Stunde, stand ihm die Sonne im Gesicht, dem tränten die Augen, er ist ja 74. Ne?
Mhm.
Auch eine geile Band, aber das war live. Da war der Trompeter unzufrieden mit seinem Bühnensound und sowas alles. Und Billy Joel ist ja sehr selbstironisch, wie er mit dem Publikum und über sich selber spricht und so. Und dann am dritten Abend, oder insgesamt der vierte, waren wir dann im Musical. Ich bin überhaupt kein Musicalgänger.
Ja.
Also ich bin Starlight Express in Bochum. Ich wohne ein paar Minuten von da entfernt. Da habe ich mir nie angeguckt. Nee, war ich noch nie, weil das damals, als das in Bochum extra die Halle dafür gebaut wurde, war das so ein Politikum. Und wenn man sich so ein bisschen links gefühlt hat, fand man das scheiße. Und heute interessiert mich nicht mehr. Aber dann waren wir in dem Musical von Back to the Future.
Da war ich auch drin.
Hammer,
zuletzt
oder?
In London auch drin. Ne?
Das war doch der Knaller.
Ich fand's auch super.
Also
sie haben keinen Hit, das ist ihr Problem. Also es gibt so kein musikalisches Thema.
Ja, das ist, aber wie das technisch gemacht ist.
Naja.
Wie zeigst du, wie der DeLorean auf 88 Meilen pro Stunde beschleunigt und wie Doc Brown die beiden Kontakte wieder zusammensteckt und da, also die Effekte und die haben auch richtig Spaß in den Backen gehabt beim Spielen.
Ja, bei uns auch in der Vorstellung. Ja.
Und das war bei dem Temptations Musical war das ein bisschen gequält. Das war so ein bisschen mittel. War jetzt auch nicht ganz schlecht, aber das war Naja, auf jeden Fall hat man da eben an unterschiedlichen Abenden die unterschiedlichen Möglichkeiten, Popmusik zu erfahren, gesehen.
Ja.
Und deshalb bin ich überhaupt nicht so kritisch und skeptisch, was die Zukunft von Live-Konzerten angeht. Mhm. Weil Musikerinnen und Musiker müssen jetzt live auftreten, um überhaupt noch Geld zu verdienen. Mhm. Bei Plattenverkäufe läuft nichts mehr. Und was sich nie abnutzen wird, da kann KI kommen und das ist ja auch die Erfahrung der letzten 20, 25 Jahre in der Digitalisierung. Was sich nie abnutzen wird, ist das Live-Erlebnis.
Ja.
Und zwar egal wo, Musik oder Literatur, warum sind vor 25, 30 Jahren die Lesebühnen und die Poetry Slam Bühnen entstanden, weil es da schon losging, dass die ganze Realität sehr überkonstruiert war. Die Tricks in den Filmen wurden immer geiler. Finde ich auch alles toll, gucke ich mir alles an.
Ja.
Aber zwischendurch einfach ein Mann oder eine Frau am Mikro mit einem Zettel in der Hand und schlabberigen T-Shirt fertig werden. Ja, und das ist in der Musik genauso. Das wird's, dieses Bedürfnis wird es immer geben, da bin ich total sicher. Und bei ABBA ist es ein durchaus legitimes Instrument, um sein eigenes Erbe zu verwalten.
Ja.
Ist ja völlig okay.
Ja.
Ne? Also die haben nochmal eine schöne Platte gemacht. Ich finde die nicht schlecht.
Ich finde die auch ganz gut.
Ja. Ja, und dann, dass du, solange du noch lebst, versuchst zu kontrollieren, wie wird dein Erbe demnächst wahrgenommen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, sagen wir, dass die Witwe von Helmut Kohl bestimmte Dokumente nicht rausrückt, ist eine andere Nummer.
Ja.
Dazu hat sie, finde ich, nicht das Recht.
Ja, finde ich auch.
Aber why not?
Ja.
Also ich war begeistert.
Was ist dein Lieblingslied von ABBA?
Ich würde sagen, genau eins meiner Lieblingslieder war in der Show nicht drin. Da ist Take a Chance on Me.
Ah ja. Das war nicht in der Show?
Das war nicht in der Show. Money Money war auch nicht drin.
Ja, Money kann ich auch drauf verzichten.
Ja, da geht mir auch so. Aber ja. Take a Chance on Me habe ich nicht verstanden. Fangen an mit Cracking Up und dann Hole in Your Soul, also zwei ein bisschen rockigere Nummern. Mhm. Und ja, sonst ist eigentlich, und bei Dancing Queen stehen dann alle. Ne?
Ja.
Und du hast vorne ja Dancefloor. Ne?
Ah, ja.
Wir haben in der ersten Reihe so seitlich hinterm Dancefloor gesessen. Also ich würde, wenn ich nochmal reingehen würde, auf den Dancefloor.
Wird da viel Disco Fox getanzt?
Nö, es geht. Das ist ja dieses Klischee, da sind nur Leute in meinem Alter oder älter.
Also,
ja, du bist ja
junger,
10 Jahre jünger. Klar sind schon einige da, die sich noch dran erinnern, sagen wir mal. Ne? Aber trotzdem, da sich so ein bisschen bewegen zu können, ich weiß nicht, das ist wirklich, die Stimmung ist einfach, das ist so entspannt. Weil es ist good, clean fun.
Naja.
Ne? Finde ich prima.
Ja, super, guck mir mal an. Ich finde, One of Us ist ja einer meiner großen. Ich liebe diese Break-Up-Songs von ABBA, finde ich irgendwie
alle. Ja, da bin ich ja damals schon so ein bisschen wieder raus gewesen.
Naja,
ne?
Naja.
Für mich ging es 78 los mit, das erste war eben sowas wie Take a Chance on Me und dann Voulez-vous, ne?
Ja.
Das Album. Und dann wurde ich ja Beatles-Fan. Also ganz zeitgenössische Band.
Da bist du richtig in die Zukunft dann gegangen.
Absolut. Ne? Und deshalb haben sie mich dann irgendwie in der Mitte der 80er, oder ja, ist ja nicht Mitte, aber hier so Super Trooper und so, da war ich irgendwie anders drauf, obwohl ich auch nicht irgendwie kerniger wurde, was der Musikgeschmack angeht, war 1982 bei Simon & Garfunkel im Dortmunder Westfalenstadion. Mein erstes Rockkonzert war Trio, ne? Und der zweite gleich 6 Wochen später Simon & Garfunkel.
Wobei da vielleicht der Terminus Rockkonzert etwas euphemistisch ist.
Ja, das stimmt, bei Simon & Garfunkel auf jeden Fall.
Ja.
Aber bei Trio war schon,
war Punk.
Das war.
Oder so Musiktheater eigentlich.
Das ja,
würde Musiktheater
inklusive nehmen. So schöne Sauereien, die man natürlich als 15-Jähriger klasse findet. Eine nicht aufgeblasene Sexpuppe am Mikrofonständer und so. Man kann fast das ganze, das Konzert fast originalgetreu bei YouTube sehen, weil die das am 2 Wochen später oder so für Rockballast aufgezeichnet haben in Hamburg. Aber da sind, also zum Beispiel die Sexpuppe nicht drin.
Ja.
Aber wir, weil mit 15, weißt du, kommst in die Halle, hängt da so eine Puppe und einer von uns weiß nicht, was das ist und wir erklären ihm das und er kann sich das nicht vorstellen, weil die da so komisch guckt. Also das waren schon.
Ich weiß aber, bei uns in Wesseling haben sie mal als Abi-Gag die Schule zugemauert und haben dann eine Bühne dafür aufgebaut. Und dann hat da morgens um 7 zum Schulanfang, haben die irgendeine Band aus dem Ort engagiert, die so, früher war ja so Bands haben ja immer wahnsinnig so Funk-Rock gespielt und so.
Ja.
Und dann haben sie so eine Band engagiert, die da gespielt hat und der Sänger war offensichtlich super verkatert. Der hatte auch eine Sonnenbrille die ganze Zeit auf, ne, und war so total fertig. Und der kam dann auf die Bühne und wir halt alle so, stand die ganze Schule, weil sie eben zum Schulanfang da war, stand die ganze Schule davor und wir waren so 13, 14 oder so. Und der Sänger geht so ans Mikro und sagt, ja, guten Morgen. Wir haben ja alle schon mal gefickt. Und alle sofort.
Yeah. Ja, klar.
Oh, unser Gott.
Heute Morgen erst. Ja.
Hat sich sofort bei uns allen super beliebt gemacht.
Sicher.
Beim Kollegium nicht so. Aber das war ähnlich wie gern. Deswegen kann ich diese Sexpuppe so gut nachvollziehen. Du hast ja auch, weil du gerade Rockpalast erwähnt hast, du hast mal einen sehr schönen Artikel über den Rockpalast geschrieben, als Nachruf auf der Rüchel. Und Rockpalast ist auch so eine krasse 80er-Jahre-Kernmusik-Prägung. Ich habe drei ältere Geschwister, deswegen habe ich das irgendwie immer alles abbekommen. So eine extreme Prägung, was Musik und Musikgeschmack auch betrifft, oder?
Ja, es war vor allem 70er, ne? Also ich habe mindestens zwei Bücher über die 80er geschrieben und eins über die Beatles. Aber was ich heute noch sehr viel höre, ist aus den 70ern. Also die 70er-Platten von Billy Joel gefallen mir am besten. The Stranger und vom 42nd Street. Also diese Spät-70er-Klammer. Und da habe ich mir auch angefangen, für amerikanische Literatur und so zu interessieren. Ja. Und Filme wie Manhattan von Woody Allen. Und Rockpalast war ja 70er-Jahre, also eigentlich der Einfluss kam aus den Spät-60ern sogar. Ne? Ja. Dieses ganze langhaarige Ding. Und dann ging das ja in den 80ern so langsam, ja, hatte sich dann überlebt, weil dann auch die Soundvorstellungen mit den ganzen Synthesizern anders waren. Und ich habe, also die dann noch mal 3-4 Jahre älter sind als ich, die haben dann noch mitbekommen, Johnny Winter und Patti Smith und Little Feat und die allerersten Sachen. Meine erste Rockpalastnacht war, ich glaube, das war mit Police und Jack Bruce, glaube ich. Also Jack Bruce allein, ich meine, das ist ja dann schon wieder 60er, ne? Ja. Graham Parker. Und die geilste fand ich damals, da war die einzige mit 4 Bands, das war Undertones, Mink DeVille, Black Uhuru und Roger Chapman. Ich glaube, Roger Chapman kam erst um 6 Uhr morgens. Oder? Ne? das war der Wahnsinn. Ich glaube, da hatte ich dann schon, ich weiß, müsste ich mal gucken, ob ich da schon, ich hatte später eine Mansarde im gleichen Haus wie meine Eltern, aber die habe ich ganz gesehen. Später war dann so Wolf Mahn und so, nichts gegen Wolf Mahn, aber das war dann nicht mehr so mein Ding. Ne?
Aber da war ja auch so, da kam ja auch so Nina Hagen, kann ich mich noch erinnern.
Aber nicht in der Rocknacht.
Nee, war die nicht in der Rocknacht?
Nee, ich glaube nicht.
Oder Toto, waren Toto nicht auch?
Es gibt noch die normalen Rockpalast-Konzerte und dann hier so Rockpalast-Lorelei und so, vielleicht Spliff.
Stimmt,
Spliff. Ich bin mir nicht ganz, nicht ganz sicher. Aber hier damals Black Uhuru, wie Robbie Shakespeare den Bass so hochhält und dann kommt Sly Dunbar, der Schlagzeuger, und spielt mit den Drumsticks auf dem Bass, ne? Und The Who und Grateful Dead.
Ja, auch eine sehr gute Mischung.
Ich habe dann jahrelang immer gedacht, ich habe mich daran erinnert, Jerry Garcia hat eigentlich von den 3,5-Stunden-Konzert mindestens netto eine Stunde seine Gitarre gestimmt. Und ich habe gedacht, das war bestimmt übertrieben. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann mal so im halbbesoffenen Kopf nachts bei YouTube gefunden, nach irgendeinem Auftritt in einer süddeutschen Kleinstadt. Und dann habe ich festgestellt, doch, der hat tatsächlich netto ungefähr eine Stunde seine Gitarre gestimmt. Ich höre jetzt so ein Grinsegesicht, weil der hatte so ein Stimmgerät auf einer der Boxen und dahinter stand die Kamera. Dann hat er da so gegrinst und seine Gitarre gestimmt. Grateful Dead hat mich auch nie so richtig erreicht. Aber The Who war mehr was für.
Ja, Grateful Dead ist, da muss man an einem speziellen Ort sein, um da irgendwie reinzukommen.
Ja, allerdings. Und an dem war ich selten, weil ich immer nur, Alkohol und das, was man für Grateful Dead braucht, hatte ich so viel Angst vor.
Das stimmt. Ich fand auch, was ich immer, was ich zuletzt nochmal bei YouTube wiedergefunden habe, was auch so eine Erinnerung ist von, nicht aus dem Rockpalast nach, aber so von Rockpalast oder so, also es muss, glaube ich, ein Rockpalast-Aufzeichnung gewesen sein, ist bei einem Toto-Konzert gewesen, weil Toto hat noch immer diesen einen Song aus dem Koffer. Kannst du dich daran erinnern? Der Drummer hatte dann so einen Koffer, in dem so einfach so 6 oder 4 Sample-Pads drin waren. Dann kam der immer so nach vorne auf die Bühne.
Nein,
mit dem Koffer,
echt?
Wo so 50 Kabel dran hingen und der so total schwer war. Hat den vorne auf so ein Stativ aufgeklappt und dann hat er darauf so ein Synthi-Drum-Solo gespielt. Das war so die große Toto-Nummer. Das Solo im Koffer.
Toto, da haben mich zwei Songs interessiert.
Es waren gar nicht Toto. Es waren Saga.
Oder Saga.
Ja, genau. Saga
ist für mich ein bisschen wie Toto. Ja. Obwohl jetzt natürlich einige total ausrasten.
Du hast auch gerade schon erwähnt, du hast ja ein Buch über die Beatles geschrieben in dieser Kiwi-Musikbibliothek in der Reihe, wo ganz viele, hauptsächlich Kiwi-AutorInnen, Bücher geschrieben haben über Bands, die für sie prägend waren. Und du hast über die Beatles geschrieben, was mich sehr gefreut hat, weil ich auch ein riesengroßer Beatles-Fan bin. Ich habe die natürlich auch erst sehr lange nach ihrem Ende für mich entdeckt. Mitte 90er, als ich im Krankenhaus war, weil ich die Mandeln rausgenommen bekommen habe. Und dann hat mein Bruder mir mehrere Kassetten aufgenommen. Unter anderem mit Smashing Pumpkins, mit Helmet, so Sachen, die ich mochte oder die ich dann so, von denen er wusste, dass ich die mag. Und er hat mir eine Kassette aufgenommen, A-Seite Sgt. Pepper's, B-Seite Abbey Road. Und ich war 17, ne? Und ich war so, ja, ist vielleicht irgendwie ganz witzig, höre ich mir mal an. Also so, für mich waren Beatles halt Oldies. So,
klar.
Hat man gar keinen Bezug zu. Und dann habe ich She's So Heavy gehört. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, das ist ja das ist ja das Krasseste. Also ja. Das ist ja Metal im Grunde genommen, der hier vorweggenommen wird. Und ab da war ich dann Beatles-Fan.
Ja, damit kann man einsteigen. Für mich war es Sgt. Pepper's, weil mir dann ein Stufenkollege, Klassenkollege aufgenommen hatte. Und Lucy in the Sky. Sowas hatte ich noch nie gehört. Ja. Ne? Weil ich komme aus einer schlagerlastigen Familie. Und das war das, was mich umgeben hat, bevor ich da, und dann der Schritt von Schlager, was meine Eltern und Großeltern gehört haben, zu ABBA, ist ja jetzt nicht ganz so weit.
Das stimmt, ja.
Ich war ja nie der Rebell, der große Rebell. Und deshalb war das immer ganz gut, dass ich mich zwar von meiner Familie da ästhetisch so ein bisschen entfernt habe, die aber immer noch sehen konnte. Ja. Also ich hatte auch, so wie meine Eltern und Großeltern drauf waren, keinen Grund, mit denen irgendwie zu brechen. Ja. Ist ja dann bei uns im Ruhrgebiet zum Beispiel bei Leuten, die so, sagen wir mal, noch mal 10 Jahre älter sind, ist ja eine ganz andere Nummer. Mhm. Ne, wenn du jetzt so Leute nimmst aus dem, ich will jetzt nicht, dass ich über deren Privatleben was sagen will, aber die in der Kabarett-Comedy-Szene im Ruhrgebiet groß geworden sind, die immer noch mal ein bisschen älter sind, die kommen nur aus dem harten Ruhrgebiet mit dem entsprechenden Männerbild auch. Das war bei mir schon nicht mehr so. Meine Eltern waren Jahrgang 1945. Ne? Und meine Großeltern, mein Opa, väterlicherseits der andere, den habe ich gar nicht richtig kennengelernt, der ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Die waren auch hatten mit Bergbau nichts zu tun. Mhm. Die waren im öffentlichen Dienst, an der Dienstwohnung in Bochumer Rathaus, meine Großeltern mütterlicherseits. So, also deshalb hatte ich diesen Generationenkonflikt so nicht, sondern nur den ganz normalen, kommst in die Pubertät und die Eltern gehen dir auf den Senkel. Ja. Aber auch da wieder, ich habe mit 18 dann, also mit 16, als meine erste große Liebe für ein Jahr in die USA ging, haben meine Eltern an unserem letzten Abend die Wohnung geräumt und haben mir den Platz überlassen. Haben gesagt, sie würden um 10 Uhr wiederkommen, kamen nachts um 2 wieder. Ja. Dann fand ich schon sehr Kollege, weil mein Vater mir da sehr, meine Eltern mir da sehr vertraut haben. Ja. Und dann, wie gesagt, ab 18 habe ich dann eine eigene Wohnung gehabt, also wie gesagt, so eine Mansarde, aber eigener Eingang, eigener Klingel, eigenes Telefon, das war schon ziemlich dufte. Also ich hatte keine Notwendigkeit, so wirklich gegen meine Herkunft zu opponieren und deshalb passte das mit sowas wie den Beatles sehr gut. Ich bin bis heute sehr verliebt in Melodien.
Ja.
Und dann konntest du in den 80ern manche Sachen nicht so richtig zugeben, also Billy Joel oder so war natürlich extrem uncool.
Das war so die Honesty-Zeit.
Honesty, genau, das ist ja eine, von 42nd Street ist ja noch Ende 70er, aber dann kam auch so hier Running on Ice und diese Platte The Bridge und es war ja sowieso das Problem in den 80ern für Stars der 60er und 70er, dass die gekillt worden sind vom 80er Sound. Mhm. Das ist ja ganz fürchterlich. Mhm. Also da hat ja auch dann jedenfalls ab Mitte der 80er hat Paul McCartney da auch ganz schlimme Sachen gemacht.
Mal auf Kentire.
Das ist ja noch 70er und das ist noch, ich rede jetzt nur über den Sound und nicht über die Songs. Ja. Es ist dann halt das erstickt halt alles an diesen klebrigen Synthesizern.
Ja.
Und waren aber keine Synthesizer-Bands, also jetzt Bronski Beat oder so, das ist schon geil, das kann man schon machen. Aber das passte halt zu denen nicht. Ich habe neulich eine Biografie über Stevie Nicks gelesen, weil ich auch Fleetwood Mac super finde und Stevie Nicks in Sonderheit.
Ja.
Auch die Solo-Dinger, vor allem aus den 90ern dann wieder. Aber in den 80ern, die Songs sind zum Teil nicht schlecht. Also früher 80er geht noch, Belladonna.
Ja.
Und dann aber ist das so zugekleistert mit Synthes in den Mitte der 80er. Das ging mir fürchterlich auf den Zwirn.
Ja.
Und das ist dann in den 90ern wieder besser geworden. Als dann Grunge durch war und man wieder organische Musik gut finden konnte, haben die dann oftmals sehr gute Platten gemacht. Ne? Paul McCartney dauerte dann bis, wann war das, 97, 98, bis Flaming Pie. Ich finde ja, der Schlimmste von Paul McCartney ist ja Hope of Deliverance.
Aber ich finde, Hope of Deliverance und Mile of Kintyre sind schon sehr wesensverwandt.
Ja, aber Mile of Kintyre habe ich irgendwie eine Schwäche für. Das ist diese ganze Platte Off the Ground, die ist so glatt gelutscht.
Ja.
Also und er ist halt mehrmals bei Wetten, dass aufgetreten. Und ich finde, ich habe Wetten, dass natürlich auch als Kind geguckt. Er hat die berühmten Sachen im Frotte, Schlafanzug und der ganze Kram.
Ja.
Aber du gehst als Beatle nicht zu Wetten, dass.
Aber er hat sich jetzt wieder ein bisschen gerettet, finde ich. Die letzten Absolut, Alben, die letzten zwei, drei Alben sind echt wieder richtig, richtig geil.
Ich finde sogar, also eben ab Ende der 90er, ab Flaming Pie, hat er eigentlich, also manche finden Driving Rain total schlecht, das habe ich gar nicht verstanden. Aber dann im Lockdown macht er sowas wie McCartney 3.
Ne? Ja, genau.
Und im Internet kursieren ja noch so viele Songs, die er nicht offiziell rausgebracht hat.
Bist du auch so, der hat ja jetzt angekündigt, dass jetzt dieses Jahr noch ein neuer Beatles-Song erscheint, den er irgendwie so fertigstellt sozusagen. Ich weiß immer nie, wie sehr ich mich darauf freuen soll.
Also erstmal, die meisten gehen ja davon aus, dass man weiß, welcher Song da kommt, nämlich dieses Now and Then. Mhm. Das ist ein Demo auf dieser, er hat mal so eine ganz normale Kassette aufgenommen, da in den 70ern mit Demos. Und aus zwei Songs hat man ja dann für den Anthology-Projekt, die hat man ja zu Ende produziert. Ja. Leider eben mit Jeff Lynne, den ich...
Fand ich aber irgendwie, ich fand es passend. Auf eine Art.
Ich finde Jeff Lynne, wenn er das für sich selber macht und ELO, das heißt ja jetzt wieder Jeff Lynne's ELO, das finde ich schon ganz schön. Ja. Alone in the Universe ist zum Beispiel eine schöne Platte. Ja. Aber es ist halt auch immer dasselbe. Es ist immer derselbe Sound. Ja, und er hat auch ja die nachgelassene Platte von George Harrison, Brainwashed, halt so produziert. Das ist halt immer derselbe Sound. Und da waren auch nicht mehr nur geile Stücke von George Harrison, muss man auch sagen. Er hat auch einige schlechte Platten gemacht, finde ich jetzt. Ja. Und naja, ich meine, Free as a Bird, das ist ein scheiß Song. Dann mag ich nicht.
Ich fand den immer okay.
Nee, ich finde, das Tragische am Tod von John Lennon ist, dass er erschossen wurde, bevor er wieder geil wurde.
Ja, das stimmt.
Weil er hat nur auch, ich fand natürlich damals seine Songs von Double Fantasy, fand ich natürlich alles, ich fand das eine Sensation, John Lennon macht zu meinen Lebzeiten nochmal neue Musik. Aber es war schon viel sehr sentimental. Also Watching the Wheels ist gut oder Nobody Told Me, dann auf der Milk and Honey, die dann noch ein paar Jahre später gekommen ist. Aber da war auch viel dabei, wo ich dachte, wo kommt mal auch textlich wieder so eine Schärfe da rein? Mhm. Und das hat mir dann so ein bisschen gefehlt.
War nicht auf der Double Fantasy auch sein Lied an Paul, wo er Paul so gedisst hat?
Nee, das war doch schon auf Imagine. Also How Do You Sleep? Die haben sich ja zwischendurch schon wieder sehr gut verstanden. Ja. Es gibt ja diese Anekdote, dass irgendwann Mitte der 70er Paul McCartney mit ihm im Dakota Building sitzt und in der Saturday Night Live Show heißt das, wenn die Beatles jetzt hier hinkommen, dann kriegen sie irgendwie $1,000 oder so. Ja. Und dann haben sie sich überlegt, dahin zu fahren, in die Live-Sendung. Und waren aber dann doch irgendwie zu faul. Ja, das wäre natürlich geil gewesen. Ja, geil. Holen sich da die $1,000 oder wie viel ab, um also John und Paul waren ja da nur zusammen. Also die haben sich eigentlich wieder ganz gut verstanden.
Ja, ich hab auch mal so ein Lost-Tape gehört von diesem berühmten Lost Weekends von John Lennon, wo er irgendwie 3 Wochen lang irgendwie mit seiner Sekretärin durchgebannt ist. Und
3 Wochen, aber 18 Monate.
Oder 2 Monate. Und dann waren sie in L.A. und dann haben sich da Paul McCartney, John Lennon, ich glaube Elton John und noch ein paar Leute im Studio getroffen und so eine ganz furchtbare Jam-Session gemacht, wo alle nur so rumklimpern. Aber
es gibt zum Teil auch Videoaufnahmen von sowas. Ich weiß nicht, ob die auf dem Video drauf sitzen, Musik machen, aber schon dazu zusammensitzen. Ja. Es gibt ja auch einen Spielfilm, der da thematisiert, wie Paul McCartney ihn da besucht und so. Aber wir können alle froh sein, dass die nicht wieder zusammen Musik gemacht haben. Weil dadurch ist das Werk der Beatles doch unangetastet.
Das stimmt.
Wenn man sich überlegt, die Beatles hätten Ende der 70er versucht, Disco zu machen oder so, das wäre blöd gewesen. Und um auf den Song zurückzukommen, der da jetzt wahrscheinlich kommt, das wird wahrscheinlich Now and Then sein. Ja. Das kann man ja auch alle schon im Internet hören. Ja. Den finde ich eigentlich musikalisch ganz interessant. Und ich habe auch nicht so eine Angst davor, wenn das bearbeitet wird. Ich würde mir wünschen, die würden mit der heutigen Technik Free as a Bird und Real Love nochmal bearbeiten. Und die Beatles wären, glaube ich, die ersten gewesen, die die technischen Möglichkeiten ausgeschöpft hätten. Die waren ja damals auch immer vorneweg, auch gerade was den Sound angeht. Mhm. Ne? Also wenn du die frühen Beatles-Platten vergleichst, wenn du jetzt so eine perfekte Platte wie A Hard Day's Night nimmst und mit den frühen Sachen, sagen wir mal, von den Stones vergleichst, dann ist soundmäßig liegen da Welten dazwischen, finde ich. Nichts gegen die Stones, in eine talentierte Blues-Coverband, wie Paul McCartney gesagt hat. Wobei Mick Jagger sehr cool darauf reagiert. Also wenn Götter sich gegenseitig dissen, dann merkt man schon, die Mick und Keith, die stehen da total drüber und die müssen sich ein bisschen, die haben früher zusammen London auf links gedreht, da regen sich die Fans viel mehr drüber auf als die Jungs selber. Deshalb doch, also ich meine, diese KI-Sachen, die man jetzt hört, die sind auf der einen Seite ein bisschen spooky, aber auf der anderen Seite, naja, lass mich das mal hören, ne? Und wenn man da die Stimme von John Lennon aus diesen ganz miesen Bändern, sind das wirklich so Tapes gewesen, wie bei dir auf dem Buch drauf ist. Ja. Bei dir ist ja ein Tape drauf, auf dem einen Buch, und bei mir ja der Walkman auf dem 80er-Jahre-Buch. Das passt ja eigentlich super. Und deshalb bin ich da total gelassen, weil ja auch, nochmal, das ganze Erbe ist ja unangetastet. Ja. Also die haben 7 Jahre nur zusammen Musik aufgenommen, da muss man sich immer reinziehen. Ja. Ich glaube, August, September 69 waren die letzten gemeinsamen Aufnahmen. Und dann guck dir dieses Werk an. Ja. Und da ist vielleicht 1-2 Sachen gehobenes Mittelmaß dabei und der Rest ist genial. Ja. Und deshalb das ist so wie mit Verfilmung von Büchern, habe ich auch größtenteils die Freude gehabt. Und da sagen die Leute, hast du nicht Sorge, dass das irgendwie dazu verändert wird? Sagen ja, die Bücher werden ja nie umgeschrieben.
Ja.
Und deshalb bin ich da auch, was die Musik der Beatles angeht, total. Die waren die ersten, gehörten zu den ersten, die Moog-Synthesizer eingesetzt haben und so. Also ich glaube, die wären, wenn sie sich nochmal zusammengetan hätten, da durchaus, oder sagen wir mal, die Beatles damals, die Mitte, Ende 20 waren,
ja,
die waren sehr offen für alle möglichen Innovationen.
Ja.
Das, ja.
Hast du diese Get Back-Serie gesehen?
Ja, selbstverständlich. Ich habe die ich hab einen Keller mit Beamer und Surround-Anlage für die Fußballübertragung vom VfL und dann, also für die Auswärtsspiele. Und dann habe ich mir das schön.
Das war schon Wahnsinn, ne? Also zugucken zu können, wie die, das fand ich echt sehr
beeindruckend. Ja, also das war. Ja, und es gibt ja ein Buch von einem Journalisten, Friedhelm Rathjen, der sich schon vor Jahren durch das im Internet verstreut liegende Material gehört.
Ja, habe ich auch, da wurde so ganz genau
160 Stunden
genau,
oder so.
Ja, genau, habe ich auch.
Und wer das gelesen hat, der wusste ja schon, dass das nicht nur so katastrophal war, ja, wie der Film damals von Michael Lindsay Hogg hat glauben machen wollen, ja, dass alles differenzierter war. Und dann dabei zu sein, wie die bestimmte Songs schreiben, wie die in dem Moment, wie im Get Back einfällt. Ja. Oder einer meiner Schlüsselmomente ist da, George Harrison spielt die Anfänge von Something,
ja,
und weiß nicht, wie der Text weitergeht. Und wir wissen das alle.
Ja.
Ne? Attracts me like no other lover. Das kann doch nicht so schwer sein. Junge, das liegt doch auf der Hand. Aber da ist also, du siehst diese Band in einem Punkt in der Zeit,
ja,
als dieser Hammer-Song noch nicht geschrieben, noch nicht fertig geschrieben ist. Da musst du ja, und du sitzt da und du bist dabei, während, früher gab es ja diesen Spruch, dabei sein, wenn Genuss entsteht. Obwohl er noch zu schwach ist. Es ist ja nicht nur Genuss, sondern das ist ja wirklich zum Niederknien. Und da willst du dann reinrufen. Ne? Und ich habe da zum Teil nachmittags angefangen, aber dann musst du auch mal nachmittags ein Bierchen aufmachen.
Ja.
Weil da willst du doch schon, da willst du richtig dabei sein.
Ich fand es auch deswegen so krass, weil man kapiert, also man weiß es zwar, aber es geht ja auch um eine emotionale Verbundenheit zu der Musik und zu der Band und so, dass man dem gewahr wird, dass die einfach nicht schon bibelmäßig seit Ewigkeiten existieren oder einfach schon immer da waren, diese Lieder, sondern dass die in so einem Prozess entstanden sind. Da macht man sich Gedanken drüber, weil man die einfach immer als gegeben annimmt, sozusagen.
Ja, und dass sie zwischendurch auch unheimlich schlecht spielen.
Ja.
Das schrieb der Rathjen ja auch stundenlang totaler Müll. Und dann aber am Ende stehen sie da oben auf dem Dach und spielen Don't Let Me Down. Also ich meine, oder Get Back oder dann unten spielen sie Let It Be. Ich meine, das ist, was dabei rauskommt.
Ja.
Die waren ja jetzt meistens keine, also Paul McCartney ist schon sehr, habe ich mir sagen lassen, sehr guter Bassspieler, aber die waren ja sonst keine Virtuosen an ihren Instrumenten.
Mhm.
Aber ja, scheiß drauf. Es gibt da Leute, die sagen, Bob Dylan kann nicht singen.
Ja.
So what? Aber Like a Rolling Stone hat er trotzdem geschrieben.
Ja. Ich war auch zuletzt, als ich in London war, war ich vor dem Haus von Paul McCartney. Das ist in der Nähe von der Abbey Road. Und dann sind wir da hingegangen und standen davor, waren auch so Fensterläden runter. Wir waren noch die Einzigen, die davor standen, hat irgendwie keinen interessiert, in so einer besseren Straße. Und dann ging aber plötzlich das Tor auf. Und ich war so, oh Gott, wenn da jetzt Paul McCartney rauskommt, dann kippe ich einfach um. Also
ja,
ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Also kam irgendwie der Gärtner raus.
Ja.
Das war diese eine Sekunde, wo das Tor aufging, das war schon sehr aufregend.
Warst du immer in Liverpool?
Nee, noch nicht. Da will ich unbedingt mal hin.
Da habe ich mir ja, wir haben ja so einen privaten Guide, aber heißt privat, du kannst ja so ein Taxi mieten. Und
ja,
dann war ich mit meiner Familie da und der hat die Beatles Places abgefahren.
Ja.
Und ein Freund von mir hier aus Berlin, der fährt jetzt demnächst dahin und hat den Typen wieder aufgetan, weil der immer im Beatles-Buch so prominent vorkommt,
ja,
und bringt ihm jetzt ein Buch mit.
Ach,
Steve.
Ja.
Also das war echt der Knaller. Wobei wir damals nicht in die Häuser rein konnten.
Ja.
Da musst du dann nochmal extra buchen. Du fährst aber überall rum und also ich würde auch jedem empfehlen, so eine Taxitour zu buchen, die ein bisschen teurer ist. Aber wenn du mit dem großen Magical Mystery Bus fährst, bist du, glaube ich, 2 Stunden unterwegs und steigst 3-mal aus. Also das,
ja.
Steve, das sollte eigentlich 3 Stunden dauern und wir sind überall ausgestiegen. Das hat aber, weil der für den war das eine Mission. Weißt
ja.
Der war so beinahe Beatles- und Liverpool-Fan. Das hat dann 4,5 Stunden gedauert,
ah, super,
weil der nicht nach Stechuhr gearbeitet hat.
Ja.
Der war geil drauf. Also der hat auch erzählt, für ihn steht das fest, kurz vor seinem Tod hat John Lennon mit seiner Tante Mimi in Liverpool, bei der er aufgewachsen ist, telefoniert und hat gesagt, ich verlasse Yoko und komme zurück nach Liverpool. Weil ich für unwahrscheinlich halte, aber Steve ist absolut davon überzeugt. Und damit muss ich schon sagen, dass da bin ich einfach total sentimental, extrem emotional, auf dem Bürgersteig zu stehen, den Paul McCartney wahrscheinlich runtergelaufen ist, den er im Kopf hatte, Made the bus in seconds flat. Ne? Mhm. Hammer. Also der Bürgersteig ist auch definitiv nicht neu gedeckt worden. Ne. Der Abbey Road Zebrastreifen ist, glaube ich, ein paar Meter verlegt worden.
Aber wir haben jetzt ein Foto gemacht und haben dann, konnten noch genau an so einem Dachgiebel mit dem Cover vergleichen, wo das...
Also ist er doch noch an derselben Stelle?
Ich glaube schon. Also ja. Ist er wirklich auch direkt am Studio und deswegen... Aber vielleicht ist er 3 Meter versetzt oder so. Man kann auf jeden Fall die gleiche Perspektive noch kriegen.
Ja, als ich jetzt in London war, war auch genau an dem Tag, wo ich dahin wollte, ist er aus Eimern geschüttet. Ja. Und aber ist ja nicht so weit. Nee. Guck ich mir nochmal an.
Ja, das stimmt. Ich habe vor kurzem mit Bestürzung feststellen müssen, dass das schönste Zitat von John Lennon, dass er das schönste Zitat niemals selber gesagt hat oder niemals gesagt hat, dieser alte Gag ist Ringo der beste Schlagzeuger der Welt und er angeblich gesagt haben soll, er ist nicht mal der beste Schlagzeuger bei den Beatles und das hat John Lennon wohl nie gesagt, leider, obwohl das immer so ein schönes Zitat war.
Ja, es gibt ja viele Schlagzeuger, die auf Ringo schwören, ne? Ich kriege das immer bei Instagram so vorgeschlagen, auch so Dave Grohl oder so, also Leute, die schon wissen, wie es geht. Ne?
Ja.
Und Ringo war wohl vor allem auch in der Lage, auch 20 Mal hintereinander exakt dasselbe zu spielen. Weil viele Tracks sind ja durchaus aus unterschiedlichen Bändern zusammengefügt. Mhm. Ne? Die waren ja schon, also George Martin, der vorher vor allem Sprachplatten gemacht hat, so mit Peter Sellers und so, der war ja da ein Fuchs. Ne? Und da konntest du dann leichter mit Ringo zusammenfügen. Und die haben ja nicht auf Klick gespielt, sondern der konnte schon... Und dieses Ringo-Bashing, das ist genauso bescheuert früher gewesen wie das Yoko-Bashing. Wobei ich in Get Back schon sagen muss, mich hätte das auch genervt, wenn die ganze Zeit daneben sitzt. Meine Frau ist Yoko Ono-Fan und gesagt, ey, meine Frau ist Schauspielerin. Sag ich, wenn ich mit zur Probe kommen würde, würde die ganze Zeit daneben sitzen, da willst du doch auch nicht.
Ja.
Und Paul McCartney, das ist ja im Get Back-Film auch prominent eingefangen, hat ja gesagt, es wäre schon... Komisch, wenn man in 50 Jahren sagen würde, die Beatles haben sich getrennt, weil Yoko auf einem Verstärker saß.
Ja.
Also deswegen haben sie sich nicht getrennt, sondern weil das einfach. Es gibt ja dieses Klischee, dass Gegensätze sich anziehen.
Ja.
Und dass die Gegensätze, das zwischen Lennon und McCartney waren, die da die Basis gebildet haben. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es sind die Gemeinsamkeiten.
Ich glaube ja.
Und wenn diese Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind, weil sich die Persönlichkeiten weiterentwickeln, dann ist diese Basis weg.
Ja.
Und sie hatten die gemeinsame Liebe zum Rock'n'Roll, sie hatten die gemeinsame Erfahrung, dass jeweils die Mutter früh gestorben ist, bei John Lennon allerdings noch viel dramatischer die ganze Geschichte als jetzt bei Paul McCartney, wo sie schon dramatisch genug ist. Na, da will ich überhaupt nicht kleinreden. Natürlich spielte Yoko insofern eine Rolle, als John Lennon da eine Richtung eingeschlagen hat, die ihn dann von den anderen noch weggeführt hat. Haben die aber alle. Also ich meine, George Harrison mit seiner fernöstlichen Erfahrung und auch ja Paul McCartney, der vielleicht am ehesten noch die zusammenhalten wollte. Trotzdem, er ging da nicht mehr. Aber nochmal, die haben eine Energie erzeugt in diesen Jahren, die ist dann irgendwann mal vorbei. Und die haben noch im Zerfall, waren die noch genial, weil Abbey Road ist ja als letztes aufgenommen, kommt aber als vorletztes raus.
Ja.
Ist ja irre. Ist ja irre. Ja. Ne, dass die im Januar, Februar, März 69 haben sie diese Sessions, die zum Teil nicht so schön waren und dann, sobald sie in der Savile Row aufnehmen, läuft alles viel besser. Und eigentlich haben sie auch teilweise ein bisschen in die Wolle, gegen die geschäftlichen Sachen los, deswegen, weil John Lennon unbedingt Alan Klein haben wollte und so. Und dann ruft Paul McCartney im Mai an und sagt, komm, lass uns noch ein so ein Ding raushauen. Und dann machen sie Abbey Road.
Ja.
Dann machen sie fucking Abbey Road. Ne? Und dann ist auch gut. Also dann 300 Songs oder wie viel das jetzt dann sind und das. Und was die Technik angeht, wenn ich jetzt heute die ganzen Live-Aufnahmen bei YouTube sehe oder so, dann sage ich, ey, gib mir doch noch mal ein paar Live-Platten von den Beatles. Weil wir haben ja hier Live at Hollywood Bowl, hatte ich ja noch auf, hab ich noch auf Vinyl, da ist ja, verstehst du ja kein Wort. Das hast du dir gekauft, weil du musst. Und das ist ja für den Film von Ron Howard dann auch digital bearbeitet worden. Und das ist super.
Ja.
Das ist ein Hammer.
Ja.
Und das sind ja die Beatles, auch wenn das digital, der ganze Scheiß, der nicht Beatles ist, der ist dann halt rausgenommen und runtergefahren worden.
Ja.
Ist schon duftet. Deshalb bin ich gespannt, was sie aus Now and Then, was das ja höchstwahrscheinlich sein wird, gemacht haben.
Jetzt haben wir so viel über die Beatles gesprochen, dabei bin ich ja so froh, dass du heute hier bist und wir auch noch ein bisschen über dich sprechen können.
Oh komm, wenn jetzt Paul McCartney hier wäre, dann wäre ich ganz schnell weg, glaube ich.
Ja, das gebe ich zu.
Ja.
So ehrlich muss ich an dieser Stelle sein. Ich finde es so interessant, weil du wirst oft wahrgenommen in Interviews oder in Porträts oder so, wenn Leute Artikel über dich schreiben, als so der, und ich habe es ja sogar selber auch in der Ansage gesagt, als so ein Chronist des Ruhrgebiets, immer jemand, der die Ruhrgebietsfahne hochhält. Wir haben auch gerade eben über Bochum gesprochen und so. Und ich finde das ganz interessant, dass du in den Interviews sagst, ja Leute, ich habe aber auch noch 2, 3 andere Bücher geschrieben. Also ich schreibe nicht jeden Tag irgendwie nur Sachen über das Ruhrgebiet, sondern ich habe auch noch 2, 3 andere Themen auf der Pfanne, über die ich irgendwie rede und schreibe und so.
Ja, das sind dann meistens Interviews, die schon ein bisschen älter sind.
Hast du deinen Frieden damit gemacht?
Ich habe total meinen Frieden damit gemacht, weil es zum einen muss es ja einer machen.
Das stimmt.
Zum anderen ist dieses Beteuern, ich kann auch andere Sachen, ja, ist auch irgendwie so ein bisschen blöd. Das ist wie wenn du im Ruhrgebiet sagst, wir haben aber ganz viele Bäume hier.
Ja. Ja. Aber das sagen alle Leute im Ruhrgebiet.
Ja, das ist nicht das, was unsere Gegend besonders macht. Ja. Ja. Besonders wird unsere Gegend immer noch durch das Erbe der Schwerindustrie und alles, was damit zusammenhängt. Also mit Kohle, Stahl, dieser Arbeiterklamotte, die ja früher nie ein Thema war. Ja. Also das ist ja dass man sich so positiv darauf bezieht, das ist ja eine Erfindung meiner Generation frühestens, weil wir diese scheiß Arbeit nicht machen mussten. Mhm. Na, und deshalb, ich habe mich am Anfang gegen dieses Etikett ein bisschen gewehrt, aber heute bin ich da viel gelassener. Ich versuche ja jetzt anders durchzuspielen. Also ich habe so Bücher gemacht wie Raketenmänner, so Erzählungen, die miteinander ein bisschen verwoben sind, wo ich mich da bewusst mehr von entferne. Allerdings eine Geschichte spielt wieder auf einem Fußballplatz, wo einer, der früher offenbar in den Bundesliga-Skandal verwickelt war, als Platzwart arbeitet. Eine fiktive Geschichte. Dann habe ich drei neue Figuren eingeführt, Förster, Fränge und Brocki. Da habe ich ja einen Roman geschrieben, hier Kein Wunder, der zum Teil in Bochum spielt, zum Teil aber auch in Berlin und Ostberlin 1989 zwischen Mai und November. Und da habe ich dann festgestellt, du kannst das Ruhrgebiet eben auch in die größeren Zusammenhänge setzen und dann anhand des Ruhrgebiets bestimmte Sachen durchspielen.
Ja.
Ne? Und das habe ich, also Kein Wunder war der zweite Förster Fränge Brocki Roman. Der erste hieß Förster Mann Förster. Ja. Und da sind die, der könnte auch in Pirmasens spielen, grob gesagt. Und dann habe ich ja, mein aktueller Roman ist Spiel ab, wo einer von den dreien also Fränge, der lockerste dieser drei Vögel, eine Fußballmannschaft übernimmt. Ja. Ja. Und die Mannschaft von seinem Sohn, weil er Mist gebaut hat und seine langjährige Lebensgefährtin ist mit dem gemeinsamen 13-jährigen Sohn zu Hause ausgezogen. Und er hat zwischendurch immer noch viel mehr Mist gebaut. Und jetzt versucht er wieder Nähe zu seinem Sohn herzustellen, indem er dessen Fußballmannschaft übernimmt. So wie ich, ohne Stress mit meiner Frau gehabt zu haben, die 4 Jahre lang die Mannschaft von meinem älteren Sohn trainiert habe. Und dann habe ich also das Thema Fußball und Kreisliga-Platz und kann an diesem Beispiel wieder Sachen durchspielen, die fürs Ruhrgebiet typisch sind, die im Ruhrgebiet besonders ausgeprägt sind, die aber woanders auch vorkommen. Ja. Also Fußball ist im Ruhrgebiet natürlich Religionsersatz.
Ja.
Gibt aber auch Gegenden also Hamburg oder sagen wir mal, in Hamburg ist Fußball irrsinnig wichtig. Meine Neffen, also die Schwester meiner Frau und ihr Mann, die wohnen in Nürnberg. Mhm. Und die Rivalität zwischen Nürnberg und Fürth ist auch Bürgerkrieg, wenn die gegeneinander spielen in der zweiten Liga. Aber im Ruhrgebiet ist das, weil das so auch früher die Fußballvereine mit den Zechen zu tun hatten und ist das also an den Zechen dranhingen. Es gibt ja viele Vereine, die sind mittlerweile völlig unbekannt. Die waren früher große Nummern wie Hamburg 07 oder Katernberg, Sportfreunde Katernberg, die dann zum Teil noch Oberliga West, also die höchste Liga damals gespielt haben vor der Bildung der Bundesliga, waren ja die Regionalligen, die wichtige, die hießen dann Oberliga. So, wir haben im Ruhrgebiet dann eben zum Beispiel sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Ne? Da sind aber die Verwandten meiner Frau, die in Nürnberg, zwischen Nürnberg und Erlangen auf dem Land wohnen, die kindert in dem Maße gar nicht. Die spielen auch Fußball in kleinen Vereinen. Aber wenn ich denen sage, ich hatte in meiner Mannschaft 2 Jungs mit türkischem Hintergrund, 2 mit libanesischen, dann 2,5 mit albanischem Hintergrund, fragen wir alle, wieso der halbe? Ja, da war der Vater aus dem Kosovo und die Mutter aus Lissabon.
Ja.
Ne? Das fand ich schon geil. Dann hatte ich einen, da kam der Vater ursprünglich aus Sizilien und zwischendurch auch mal einen Jungen, da kamen die Eltern aus Sri Lanka. Und dann war der Sohn von einem Kumpel von mir, der war die Mutter Französin und so. Und dann hast du die 4, 5, 6 Bio-Deutschen dabei. Und das ist natürlich, ich habe das jetzt in Spiel ab, in dem Roman, ist das eine Komödie, aber es kommt schon, ist so ein bisschen Clash auch manchmal.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich habe ein paar Sachen nicht drin gehabt oder sagen wir mal nicht so tief behandelt, aber das sind schon, also ich habe zum Beispiel nicht drin gehabt, passt jetzt auch zeitlich nicht, wie das ist, wenn Ramadan ist. Ne? Ja. Ich hatte das in den 4 Jahren, hatte ich 2-mal das Ding, dass in der Zeit, wo wir trainiert haben, jedenfalls Ramadan war. Und dann siehst du schon, da sind 12-Jährige, die das richtig ernst nehmen. Die wollen auch dann tatsächlich fasten. Da muss wieder gucken, was machst du beim Training. Wir hatten damals keine Spiele. Aber ich habe gesagt, hier hat keiner irgendwelche Nachteile, wenn er fasten will, weil ich diskutiere das nicht.
Naja.
Ich finde das nicht richtig, aber ich finde viele Sachen nicht richtig. Naja. Für mich muss es auch nicht Helene Fischer geben, aber egal. Und es war einer dabei, der wusste genau, was er hinkriegen kann und was nicht. Der hat sich auch nur den Mund ausgespült und so. Und dann kam einer, kam da mal 27 Grad, schon kalkweiß auf dem Platz gewankt bei strahlendem Sonnenschein. Ich sagte, tut mir leid, kann ich nie machen. Ja, ja. Der war dann auch ganz froh, dass ich ihn nach Hause geschickt habe. Dann gab es aber auch welche, die sagten, und das ist immer das Geile, weil du lernst natürlich so viel, du lernst mal wieder, dass du viel zu viele Klischees liest. Mhm. Ne? Und ich hatte dann auch welche, die sagten, ja, ich faste ein bisschen, aber wenn, oder meine Eltern auch, aber wenn ich Training habe, wenn ich Spiel habe oder wenn ich mit meinen Kumpels losziehe, dann muss ich nicht fasten.
Ja, eben. Ja.
Also du hast von radikal bis total locker alles dabei gehabt. Ja. Und das ist dann schon spannend. Und solche Sachen jetzt, also ähnliche Sachen wie zum Beispiel, was ist die Kabinensprache? Im Buch ist es so, dass Frenge, der ist eher kommt aus dem linken Zusammenhang, das spielt eben kein Wunder, auch dann eben immer so eine Rolle, weil er dann irgendwie die DDR auch irgendwie eigentlich ganz geil findet, im Gegensatz zu denen, denen in der DDR über den Weg läuft. Und der will dann nicht den Jungs vorschreiben, dass sie nicht Arabisch oder Türkisch in der Kabine sprechen. Ja. Und es ist dann ein türkischer Spieler aus der zweiten Mannschaft, der auch da immer rumläuft, der in die Kabine kommt und denen sagt, da ist ein deutscher Fußballverein, hier wird Deutsch gesprochen. Der Trainer muss auch mitkriegen, worüber ihr labert. Jedenfalls, wenn der Trainer im Raum ist. Ja. Mein Sohn war Spieler bei mir und der hat mir dann, als ich ein Buch geschrieben habe, auch ein paar Sachen erzählt, die untereinander da rumgingen, wenn ich draußen war. Ja. Aber das ist wie mit Lehrern oder Eltern. Also wenn, ja, die, wenn die Alten raus sind, dann geht es schon mal nochmal anders zur Sache. Meine Lektorin hat dann immer gesagt, ja, sagen die denn echt so oft deine Mutter oder deine Mutter? Ja. Seit das habe ich schon nur noch, ich habe da nur ein Drittel oder ein Viertel von reingebracht. Ne? Weil das so sprachhabituell bei denen ist, ja, dass die immer hinten angehängt wird. Ne? Ja. Diese Sachen habe ich dosiert eingesetzt. Mein Sohn hat mir noch ein paar andere Formulierungen genannt. Da muss man immer aufpassen, wenn man es zu viel macht, dann ist es zwar so wie in der Realität, aber es ist ja nicht die Realität, nein, sondern ein Roman. Nein. Ja, aber was ich sagen wollte ist, da kann ich anhand vom Fußball diesen Teil des Ruhrgebiets durchspielen und es wäre bescheuert, wenn ich so tun würde, als wäre der Verein nicht im Ruhrgebiet. Ja. Und ich überlege als nächstes, ich habe zwei Projekte, ich weiß noch nicht, auf welches ich mich jetzt nach dem Urlaub dann endgültig stürze und eins davon könnte ein Kneipenroman sein. Ja. Und du kannst natürlich, also Kneipe ist natürlich im Ruhrgebiet ein Kulturort.
Na klar.
Und die alten Kneipen verschwinden, sind schon so gut wie alle verschwunden. Ja, ja. In Bochum gab es noch lange, oder gibt es eigentlich immer noch, aber die Wirtin ist vor ein, zwei Jahren gestorben, Haus Fei, die hatten ja nie originelle Namen, die Kneipen.
Nee.
Ne? Und die war halt nach dem Besitzer und dann später der ist früher gestorben und Elfriede hat das dann weitergemacht, benannt. Und die hatte noch Hotel dabei. Da sind dann übrigens dann nach 2015 jahrelang Geflüchtete untergekommen. Die hat also die Hütte immer voll, wurde bezahlt von der Stadt Bochum. Und da triffst du natürlich in so einer Kneipe, triffst du Typen.
Ja.
Was witzig ist, zum Teil aber auch anrührend, weil das ja erschütternde Geschichten auch zum Teil sind, ist wie mit Schrebergarten. Also meine Eltern hatten Schrebergarten und ich weiß nicht, da war ich gerade mal, der Jahrestag von mir und meiner Frau ist der 24. August und mein Vater hatte am 4. September Geburtstag. Wir sind also seit dem 24. August zusammen und am 4. September hat mein Vater Geburtstag. Ich schleppe meine Frau, die aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Erlangen kommt und Schauspielerin ist und in Salzburg auf dem Mozarteum war, das sage ich jetzt mal dazu, die schleppe ich dann in den Schrebergarten. Und also das war Ruhrgebiet pur. Ne? Mein Vater war damals schon, also die Krankengeschichte meines Vaters ist deprimierend und durch eine bestimmte Sache konnte er nicht mehr richtig gucken. Ja. Das Sehzentrum im Gehirn war gestört. Ja. Er kam alleine nicht mehr klar, obwohl er erst Anfang 50 war. Und er konnte nicht mehr arbeiten. Er war Elektriker. Das hat den wahnsinnig gemacht. Also hat er da alle Leute rumgescheucht. Mach mal hier mit dem Kabel das und das. Und er konnte nicht freundlich sein dabei, weil ihn das irre gemacht hat, dass er das nicht selber konnte. Und dann laufen dann die entsprechenden Typen auch rum, die da drauf können. Ne? Zum Beispiel Wolfgang. Und da gibt es so Typen, die reden immer so schnell und der lispelt dann auch so ein bisschen. Ne? Und dann, weißt du eigentlich, das hat er mir an dem Tag dann da erzählt, und meine Frau sitzt daneben. Weißt du eigentlich, dass ich mal 6 Monate im Knast gesessen habe? Ja, sicher. Willst du wissen, wieso hat der im Knast gesessen? Das kann ich dir sagen. Ich bin in eine Kneipe gekommen, da wollte es mir nicht mehr zu saufen geben. Da wurde mir, weil, haben gesagt, ich hätte genug. Da habe ich da randaliert, haben sie Bullen gerufen, habe ich einen von denen durchs geschlossene Fenster geschmissen. Jetzt bist du dran. Weißt du, sowas. Meine Frau sitzt daneben und wir sind immer noch verheiratet. Ne? Und dann war da einer, der bei einem Arbeitsunfall bei Krupp so ein Viertel vom Gesicht verloren hatte. Ja. Ne? Und der konnte nicht mehr sprechen und konnte dann nicht mehr bei Krupp arbeiten, ist ja Friseur geworden. Ja. Friseur, der nicht sprechen kann, ist schon irre. Und der hat immer auf so Kneipenblöcke, weißt du, wo die Biermarke steht, hat immer seine Kommentare geschrieben für die Diskussion, die gerade lief. Aber das hat natürlich mal zu lange gedauert. Da war der schon alles schon drei Themen weiter, wenn der mit seinem orthografisch abenteuerlichen Klamotten auf die Ecke kam. Bis mein Vater so einen Zettel mal nahm und ihm mal sagte, Kerl, jetzt laber mich doch nicht so zu. Und dann fragt dich einer, willst du ein Würstchen holen am Grill?
Ja.
Wie läuft denn auch für Arbeit? Und ich sage, ja, macht Spaß. Sagt er, wenn es Spaß macht, kann das doch keine Arbeit sein. Verstehst du? Das ist tatsächlich Ruhrgebiet, das musst du nur so aufschreiben. Und sowas kann man eben alles auch in die Kneipe verlagern. Und man erzählt dann so lustig, dass einer halt einen Arbeitsunfall da hatte. Aber das ist natürlich ein irrsinniges Schicksal.
Na klar. Ne?
Und das heißt, ich auf Englisch sagt man ja, man embraced das.
Ja.
Ich embrace das jetzt und bin fühle mich jetzt auch für bestimmte Dinge zuständig. Ich bin sehr sentimental, ich schreibe viel, ja, nicht nur über die Vergangenheit, also Spiel ab spielt ja auch in der Jetztzeit.
Ja.
Und Förster mein Förster auch. Also ich bin aber. Und der Kneipenroman würde auch in der Jetztzeit spielen, würde aber natürlich in die Geschichte der Figuren ausgreifen.
Ja.
Ne? Und man muss dazu sagen, die Literatur im Ruhrgebiet, die ist immer zurzeit an einem ganz spannenden Punkt, denn die Gegenwart und Zukunft dieser Literatur ist zurzeit eindeutig weiblich.
Ja.
Und das ist ein total männlich geprägter Raum, ne, durch die starke männliche Arbeit.
Ja.
Es gab dann früher die Pionierinnen, die Misfits, was Kabarett und Komik angeht. Interessanterweise, Klammer auf übrigens, wir assoziieren und springen jetzt ein bisschen, die 10 Jahre vor Jochen Malmsheimer und mir, Tresenlesen, angefangen haben, Kabarett und Comedy im Ruhrgebiet zu machen,
ja,
die haben alle mit Theatermitteln gearbeitet. Die Misfits als Theatergruppe, auch die waren ja bis zum Letzten, haben die immer Stücke gemacht, Herbert Knebels Affentheater,
ja,
oder Rocktheater Nachtschicht.
Ja.
Ne? Und es hat immer so ein Theaterding gehabt, eine hochinteressante Sache, die noch gar nicht richtig beleuchtet ist, Klammer zu. So, also das war stark männlich geprägt mit den Ausnahmen wie eben zum Beispiel die Misfits. Aber die letzten Bücher, die jetzt aus dem Ruhrgebiet kommen, die hochinteressant sind, sind zwar auch Hilmar Klute, der ist ein Jahr jünger als ich, kommt auch aus Bochum und ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, hat 3 tolle Romane geschrieben, von einem habe ich das Hörbuch gemacht. Aber dann sind es zum Beispiel Annika Büsing. Annika Büsing hat letztes Jahr eingeschlagen wie eine Bombe mit ihrem Roman Nordstadt.
Ja.
Ganz harte Geschichte, super geschrieben, auf ganz engem Raum, 120 Seiten. Zu Recht überall total durchgestartet. Der zweite Roman gerade rausgekommen, Koller, auch nicht viel dicker, auch wieder ein Knaller. Dann Lisa Roy. Da habe ich leider noch nicht gelesen, soll aber auch geil sein. Keine gute Geschichte. Oder Sarah, die Sarah aus dem Buchladen Proust Sarah Jäger, Herrje, war nominiert für den Deutschen Jugendbuchpreis. Sie schreibt Bücher, also Jugendbuch, Young Adult. Ne?
Ja, ja.
Und mir fehlen zurzeit so die jungen Kerle aus dem Ruhrgebiet, oder Karosch Taha, die in Essen lebt. Und Sarah Meyer-Dietrich, wo die Mutter schon als Inge Meyer-Dietrich Autorin, renommierte Autorin ist.
Mhm.
So, aber was ich jetzt zurzeit nicht sehe, sind außerhalb, jetzt mal der Poetry-Slam-Szene,
ja,
da gibt es schon einige, aber wo sind die jungen, wilden Kerle aus dem Ruhrgebiet? Eine interessante Geschichte, dass jetzt die Weibsbilder übernehmen, finde ich total cool. Ich habe jetzt gerade, ein Buch empfohlen bekommen, beziehungsweise erst meine Frau von der Buchhändlerin. Das beleuchtet eine Sache, ist zwar historisch, die ist aber auch, wie ich gerade schon angedeutet habe oder versucht habe, völlig unterbelichtet, nämlich die Entwicklung der linken Szene im Ruhrgebiet.
Ja.
Wir schreiben immer so viel darüber, wir haben immer Frikadellen gegessen und Brot und Bier getrunken und so. Ja. Aber es gibt natürlich ab Ende der 60er auch eine sich entwickelnde linke alternative Szene durch in Bochum jetzt zum Beispiel die Ruhr-Universität. Wir haben auch immer wieder eine RAF-Sympathisanten-Szene in den 70ern.
Die Schmetterlinge, Winkelmann, das alles, das zählt alles mit ein.
Genau, und dann die soziokulturellen Zentren, die in den ehemaligen Zechen und Stahlwerken eingerichtet worden sind, wo wir dann eben in den 90ern überall auftreten konnten mit Tresenlesen. Wir konnten die ganze Karriere im Ruhrgebiet machen, im Umkreis von 30, 40 Kilometern. Aber das ist alles nicht aufgeschrieben worden. Es gibt Eva Koslowski, die da was überschrieben hat, Gott schmiert keine Stullen, weil die auch aus dem Bereich kam. Und jetzt Lisei Luftvogel hat er dem Selbstverlag rausgebracht, Anti. Das ist dann eine Kindheitsgeschichte, Essen-Katernberg, 70er Jahre. Und die Eltern sind getrennt, dann wieder zusammen von diesem Mädchen. Und die ist so in so einem alternativen Kinderhort, wo die Kapitalismus abschaffen wollen, eigenes Geld machen und so. Und das finde ich eine hochspannende Sache, ist historisch. historisch ist, auch 50 Jahre her, aber eben auch noch gar nicht richtig beleuchtet. Ich will immer die Gerburg von Misfits dazu kriegen, mal aufzuschreiben, wie war das denn im klassischen alten Ruhrgebiet zur Feministin zu werden. Ne? Und das ist eine hochspannende Geschichte, weil das ist alles nicht aufgeschrieben worden bisher. Und das kann ich wieder nicht machen. Ich kann da nicht, also jetzt, ich könnte jetzt nicht Gerburgs Geschichte aufschreiben. Ja, ja. Und die kann ja schreiben, das hat sie ja schon oft genug bewiesen. Und ich hoffe, da kommt noch was.
Aber was ich mir auch gefragt habe, ist, wie gesagt, du schreibst ja aus verschiedenen Zeiten, aus Zeiten, die du sehr gut kennst, die du sehr auch aus dir heraus beschreiben kannst, diese Geschichten im Ruhrgebiet. Was ich mich gefragt habe, ist, ob du einerseits wegen deinem Schriftstellerherz und andererseits wegen deinem Historiker, gelernte Historikerherz, ob du sozusagen im Kopf hast oder im Herz oder im Bauch irgendwann dann noch die eine wirklich richtig große Ruhrgebiets-Buddenbrock-Wälzer zu schreiben.
Das hat aber einer vorgelernt. Da hat ist einer sehr tief hinabgestiegen, oder?
Nee, das frage ich mich immer, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man schreibt, hat man so das Gefühl, es irgendwo steckt in einem so das eine Riesenwerk, das man irgendwie nochmal
machen will. Ja, das hast du beängstigend gut beobachtet. Ja. Tatsächlich habe ich das schon lange auf dem Schirm, war lebensgeschichtlich bisher dazu nicht in der Lage. Ja. Ist auch richtig, dass ich habe mal sowas angefangen. Ja. Das war für mich immer klar, dass es ungefähr 1942 anfängt, 42, 43, ja, wo meine Oma und mein Opa, die kannten sich vorher schon, wo die sich aber näher gekommen sind. Und dann mein Opa war ja dann im Krieg und meine Oma hat so eindrucksvoll erzählt, wie der am 4. November 44 der schlimmste Bombenangriff auf Bochum war, wo sie mit meiner Mutter schwanger war und wohnten in der Nähe von Krupp, weil mein Uropa da gearbeitet hat. Und da ist ja alles platt gemacht worden. Das ist so 200 Meter von da gewesen, Luftlinie. Und sie erzählte mal, sie lag abends, frühen Abend, 7 Uhr, war auf dem Bett und dann kam ihr Vater rein und rief nur, die Christbäume stehen am Himmel. Das waren die Leuchtbomben, die das Licht gemacht haben für die dann folgenden Bomber. Und dann sind die in den Keller, die konnten, hatten keine Zeit mehr in den Bunker zu gehen und haben es nur überlebt, weil ihr Keller so gewölbt war und sich der Druck anders verteilt hat. Und die Häuser rundherum waren alle platt und alle tot.
Das ist der Wahnsinn.
Und dann sind sie am nächsten Tag erst zu Verwandten, also nachts noch in so ein Gesellschaftszimmer von so einer Kneipe am Springerplatz gekommen. Und dann am nächsten Tag zu Verwandten im anderen Stadtteil und dann nach 3 Tagen in Sauerland auf dem Bauernhof. Und das war super, weil da wurde nicht viel gebombt. Da hörte man immer nur, oder die Bomber zum Teil auch gesehen, wenn sie dann Richtung Dortmund oder so geflogen sind. Und da gab es auch immer zu essen. Auf dem Bauernhof gab es natürlich immer zu essen. Da waren auch russische Fremdarbeiter und so. Also meine Oma auch alles Mögliche da mitbekommen. Und deshalb ist meine Mutter im Sauerland geboren. Und das wollte ich zum Ausgangspunkt machen. Wobei, was mich emotional und literarisch am meisten interessiert, ist eigentlich die Geschichte meiner Eltern. Weil meine Eltern, Jahrgang 45, also nichts mehr, also Nachkrieg mitbekommen, aber eben nichts mehr vom Nationalsozialismus und so. Und mein Vater auch aus der Bergarbeiterfamilie, er wollte das selber aber nie machen. Und meine Eltern haben wirklich dran geglaubt, alles wird gut. Und meine Eltern waren politisch nicht so richtig reflektiert, aber so typische für die, so diese Aufstiegseuphorie, die dann in 70er Jahren, Ende 70er Jahre durch die Sozialdemokratie, die dann an der Macht war, gerade im Ruhrgebiet so tragend geworden ist, das hat meine Eltern in eine neue Sphäre geschwappt. Meine Eltern haben nicht, du hast hier so einen schönen alten Schrank. Ja. Das, super, würde ich mir heute auch sofort in Wohnzimmer stellen. Ja. Hätten meine Eltern nie gemacht. Meine Eltern wollten modern sein. Die haben eine modern gemusterte Tapete gehabt, riesige orangefarbene Scheinwerfer an der Wand, eine moderne Schrankwand und eine weiße Ledergarnitur. Und auf der Diele, mein Vater war Elektriker, eine riesige Stereoanlage mit Boxen in allen Zimmern, überall die Kabel verlegt. Ja. Ne? Und es wird alles gut. Meine Eltern hatten auch als erstes Auto einen Mercedes. Ja. Und konnte sich eigentlich gar nicht leisten. Und mein Vater wollte sich unbedingt selbstständig machen. Er hat auf Stahlwerke in Bochum Elektriker gelernt, von der Schichtarbeit damals dann schon Magengeschwüre gekriegt, das wurde dann Ende der 70er kritisch. Ja. Und meine Oma hätte ihn bei der Stadt Bochum untergebracht. Weil mein Opa hatte da die Heizungen unter sich, meine Oma hat dann auch gearbeitet in der Telefonzentrale. Auch so ein Ding, ich bin mit arbeitenden Frauen groß geworden. Ja. Und nicht mit denen, also schon waren die auch für den Haushalt zuständig, so modern war mein Opa und mein Vater jetzt nicht. aber ja, trotzdem, wir haben beide gearbeitet. Und die hätte den bei der Stadt Bochum untergebracht. Die kannte jeden bei der Stadt Bochum.
Ja, klar.
Und mein Vater wollte aber, hätte auf die Meisterstelle 2 Jahre warten müssen. Ja. Und deshalb hat er sie selbstständig gemacht und das ist dann leider schiefgegangen. Da sind 77 dann das Magengeschwür geplatzt, da ist er fast bei draufgegangen und haben sie ihn falsch operiert. Und von da an ist er nie wieder auf die Füße gekommen. Ja. Das ist jetzt, also die Geschichte, die Krankengeschichte meiner Eltern ist deprimierend, Guinness-Buch. Ja. Und er ist einmal falsch abgebogen. Hat nicht den sicheren Weg gewählt, sondern in dieser Euphorie, die dem Zeitgeist entsprach, ne, hat er sich gesagt, ich will mein eigener Herr sein. Und dafür hat er nur auf die Fresse gekriegt. Er war dann 18 Jahre nicht im Urlaub. Ne. Während 73 waren wir letzte Mal im Urlaub.
Wahnsinn.
Und ich bin dann mit meinen Großeltern immer in Österreich gefahren und so. Und dann irgendwann, wir halt selber hier Interrail und die Sachen. Und dann Anfang der 90er, da wusste ich nicht, wie schlimm jetzt demnächst alles wird, also wäre ich nochmal mit meinen Eltern weggefahren. Sind dann 1991 sind die das erste Mal wieder in Urlaub gefahren. Ne? Und ja, und dann ein paar Jahre später waren sie tot. Und dann war aber nicht so die Zeit, wo ich jetzt scharf drauf war, mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren.
Ja, klar. Ne?
Und als wir uns das vorgenommen haben, als meine Mutter dann so krank war, die hat da zu spät gesagt, das ging nicht mehr dann. Ne? Da hätte ich es dann nochmal gemacht, aber das war ach, fürchterlich. So, und dieses Ding, dieses nicht Gelsenkirchener Barock, sondern die moderne Tapete und die weiße Ledergarnitur und ich will hier mein eigener Herr sein und dann nur auf die Fresse. Ja. Das ist, ich fühle mich jetzt nicht schuldig, dass ich
erzählen oder rächen muss oder so.
Ja, oder dass es mir so gut geht. Ja. Ne? Ja. Die ganze Familie hat alles, ich bin Einzelkind dafür getan, dass es mir super geht. Ja. Aber ich bin auch froh, dass mir das klar ist.
Ja.
Ne? Und ich musste nie, ich habe verhältnismäßig immer einigermaßen Geld, als ich jung war, war ich jetzt nicht reich, aber ich hatte 2 Omas und wenn ich dann mal wegfahren wollte oder so, okay, hast die Omas angepumpt. Klar bist du dann trotzdem in die Jugendherberge gegangen, aber ich musste nie darben. Ne? Ja. Ich habe dann später BAföG bekommen oder eine Hiwi-Stelle an der Uni und so weiter. Mir ging es immer gut und dann ab 93, 94 habe ich mit Tresenlesen auch Geld verdient. Deshalb, ey, bei mir immer alles super. Die anderen haben immer nur auf die Fresse gekriegt. Und, aber dass es mir gut geht, das war ja das, was meine Eltern sich gewünscht haben. Mhm. Deshalb fühle ich mich da jetzt nicht irgendwie im Nachhinein schuldig oder so. Mhm. Sondern, aber ich spüre dieses Bedürfnis, das nochmal irgendwie zu verarbeiten. Weil das auch, glaube ich, eine interessante Geschichte ist.
Ja,
nur dafür musst du emotional auch bereit sein, dass du eben das auch literarisch übersetzen kannst. Mhm. Denn sonst wird es muss dann allgemeingültig sein und nicht mehr nur von der eigenen Emotion getragen.
Na.
Dann wird es Nabelschau und dann wird es ein bisschen peinlich. Und das dauert dann eben. Ich habe erst gedacht, ich könnte jetzt ungefähr damit anfangen. Im Kopf bin ich ja immer dran, aber geht noch nicht. Mir war irgendwann klar, ich kann das eigentlich gar nicht anfangen, solange meine Oma nur lebt. Und die ist 94 geworden.
Mhm.
Na, aber ich muss auch selber, erstmal hätte ich da vor 15 Jahren angefangen, ich bin ja im Kopf bin ich ja immer mindestens 10, 15 Jahre unreifer. Ich will gar nicht sagen jünger. Aber ich war ja bis Anfang 30, war ich ja 16.
Ja.
Ne? Also das kann man ja gar nicht, das kann man ja keinem erzählen. Und ich habe ja dann auch in einem Job gearbeitet, der mir das erlaubt hat. Da bist du auf Kabaretttournee, na immer hoch die Tassen, gib ihm Gummi. Und das war ja scheißegal. Ne? Du hast zur Not morgens im Hotel gegöbelt und abends bist du aufgetreten.
Ja.
Das ging ja noch mit Mitte 20. Also ich war total, immer total unreif, ganz fürchterlich. Und bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass es über dass bestimmte Dinge, dass damals keine Handys gehabt und Leute da hätten aufnehmen können.
Bin auch sehr glücklich drüber. Aber ich wäre auch noch mal gerne Mitte 20. Körperlich.
Ja. Obwohl, bei mir ist ja so, ich war ja mit Mitte 20, ich habe ja noch 20 Kilo mehr gewogen als jetzt. Also von daher, ich bin so ein bisschen Benjamin Button-mäßig. Bei mir geht halt umgekehrt. Wenn ich heute sehe, was für Scheiß, wie scheiße ich manchmal damals aussah, da geht heute besser. Vor ein paar Jahren war es noch besser, da habe ich wiederum noch mal 20 Kilo weniger gehabt, als ich jetzt aber, also, nee, na 15. Aber das ist der Gewicht ist nicht das Einzige, aber offenbar etwas hat mich beschäftigt. Ich hatte mal zur Zeit von Tresenlesen, hatte ich mal hier oben keine Haare mehr, habe es mir dann hinten auf den Kragen wachsen lassen.
Gute Idee.
Sieht man dann, dass ich Locken habe. Wie mein Vater immer sagte, du hast jetzt ein richtiges Pennerkissen. Und dann gibt es so ein Foto, wie ich auf der Bühne stehe und hinter mir ist ein Scheinwerfer. Da leuchtet das durch die sehr dünnen Locken da hinten. Das ist ganz fürchterlich.
Meine Freundin nennt das immer Puppenhaar.
Ja, ganz genau.
Das ist dann so dünn.
Aber da kann man dich dann immer schön daran aus der Kneipe ziehen. Tut aber auch weh.
Ich muss auch, also von der Kneipe erzählst, muss ich dann denken, weil im Rheinland gibt es ja auch diese alten Kneipen oder gab es ja auch früher immer. Mein Vater ist auch immer mal gerne so am Wochenende in die Kneipe gegangen. Manchmal, wenn er auf mich aufpassen musste, musste ich dann halt mit. Und das war für mich immer fantastisch, weil dann ich habe dann immer eine Tafel Goldnuss bekommen.
Die hatten sie ja immer hinterm Tresen.
Goldnusspärchen.
Ja, diese Goldnuss aus dieser Aldi-Haselnussschokolade mit garantiert 27 ganzen Nüssen. Und dann durfte ich eine Cola haben und dann hat mein Vater mir immer Geld gegeben für die Musikbox. Und dann durfte ich immer für die ganze Kneipe Musik anmachen, was die natürlich alle wahnsinnig gefreut hat.
Durftest du nicht flippern? Oder gab es da keinen
Flipper? Keinen Flipper, aber so ein Geldspielautomat. Da hat er mir dann Geld eingeworfen und gesagt, Nils, pass darauf auf.
Gleich habe ich es. Oder hast du was gewonnen?
Nee, natürlich nie.
Aber du denkst aber, du kannst halt durch Drücken auf die Tasten irgendwie beeinflussen.
Ja, wenn es so hochsteigt, wenn du so im richtigen Moment drücken musst. Da habe ich, glaube ich, schon mal 40 Pfennig gewonnen. Da war ich wahnsinnig stolz.
Ein Freund von mir hatte so ein Ding im Keller.
Ja.
Und der hat dann aber immer das Geld wieder da rausgeholt.
Ich überlege auch immer noch, die gibt es ja mittlerweile, die kriegst du echt für ein Apfel und ein Ei irgendwie so auf Ebay oder so. Ob ich mir irgendwann mal noch so ein Teil hole.
Ja, doch, eigentlich ist das geil. Hast du denn, war da dann so eine Kölschkneipe?
Ja, ja. Das war so, in Wesseling zwischen Köln und Bonn. Und da gab es so ganz viele so ganz klassische.
Weil Kölsch ist ja immer aus diesen Reagenzgläsern, das läuft ja noch schneller rein als jetzt Pilz.
Ja, muss ja auch, ist ja obergärig.
Ja.
Muss ja einen kleinen
Gärung. Wir haben früher immer gesagt, wir fahren nach Köln, ziehen mit den Leuten um die Häuser, die anderen sind besoffen, liegen unter dem Tisch und wir können auch fahren. Als wir westfälische Pilztrinker. Ich bin ja direkt neben einer Brauerei zur Schule gegangen.
Ach, welche Brauerei war das?
Die Privatbrauerei Moritz Fiege. Bis heute, jetzt in fünfter Generation in Familienbesitz. Also jetzt hat gerade die nächste Generation übernommen, gehören zu keinem Konzern oder so. Ja. Und direkt neben unserer Schule war die Brauerei. Und wenn man Abitur gemacht hat, war das Sitte, man geht da an die Pforte. Und ganz früher bekam man ein Fässchen. Ja. Und zu unserer Zeit, damals 86, habe ich Abi gemacht, Fiegehäuschen. Das waren so, da waren glaube ich 12 Bullen drin, so kleine 0,3 Granaten. Ja. Und die waren aufgemacht wie Fachwerkhäuser.
Ja.
Und dann so hast du oben hochgezogen, dann hast du das rote Dach stand dann so spitz auf. Und das war früher immer so, wenn Leute aus Bochum weggegangen sind, musstest du denen, wenn du da hingefahren bist, immer entweder einen Kasten oder ein Häuschen, ein Fiegehäuschen mitbringen. Und wenn du mit dem Zug irgendwo hingefahren bist, als wir dann da Interrail gemacht haben, bis Paris schon mal so ein Fiegehäuschen weggemacht. Ja. Oder Fahrbier war ja damals auch sehr modern, darf man alles gar nicht mehr erzählen.
Na, schon. Aber Fiege, stimmt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was Bochum für ein Pilz hatte, aber...
Ja, das ist für Erwachsene. Na, das ist ja
Fiege ist für Erwachsene.
Auswärtige kommen damit nicht so klar, weil das ein bisschen herb ist.
Ja.
Na, also Jewa kann da noch mithalten vom Herbheitsgrad
her. Herb bin ich auch kein Fan von.
Ja, das ist, du bist ein bisschen Kölsch-Gegend groß geworden, was soll man da sagen? Ne? Nee, gehört mittlerweile in Bochum. Früher war das auch gar nicht so ausgeprägt. Da gab es zum Beispiel im Stadion kein Fiegepilz. Wir hatten Festpilz aus Recklinghausen, wir hatten... Ich weiß nicht, ob wir mal Staude hatten, aber wir hatten nochmal Sternpilz und so. Aber jetzt ist es doch so seit, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so, gehört das dazu. Fiege Pilz und eine Currywurst von Dönninghaus.
Fiege ist doch mittlerweile fast eigentlich so ein Kultbier, wie so Tannenzäpfle oder so.
Ja, das stimmt. Aber da kommen natürlich dann die großen Konzerne und gehen in den Preiskampf.
Imbeff.
Naja, aber da kommen so Köpi oder so, kann man alles trinken, will jetzt gar nichts, also steigen sie mir in Duisburg auf.
Köpi ist es schon, wird schon kritisch, finde ich.
Ja, aber ich will nicht, dass sie mir in Duisburg auf den Kopf steigen, aber naja, die gehen dann in den Preiskampf und das ist dann auch bei dieses große Stadtfest, Bochum Total, wird ja mittlerweile, glaube ich, fast so groß wie das Ringfest in Köln, waren jetzt wieder 4 Tage, 600.000 Leute. Ich glaube, da gibt es auch kein Fiege mehr, weil da kann so eine... Privatbrauerei kommt dann irgendwann ein bisschen in Schwierigkeiten. Das ist schon, und weil die Eckkneipen immer mehr verschwinden, wie zum Beispiel Haus Fei und so, ne, die haben noch Fiege und ist vom Fass dann einfach, wenn du damit aufgewachsen bist. Ich meine, gab früher, Ende der 40er, gab es mal eine Werbepostkarte, da stand drauf schon, das Kindlein in der Wiege greift zum Bier von Moritz Fiege. Das kannst du heute auch nicht mehr machen. Die vergeben einmal im Jahr die Moritz-Fiege-Bierkutschermütze an Leute, die sich um die Gegend verdient gemacht haben. Ja. Die habe ich auch bekommen.
Aber der Preis steht gar nicht in deiner Wikipedia-Trophäensammlung. Da steht nur der Bochumer Literaturpreis, glaube ich.
Literaturpreis Ruhr.
Literaturpreis Ruhr, genau. Aber die Fiege-Kutschermütze steht da nicht dabei.
Nee. Da muss ich mal, da muss man ändern. Also ich habe die Moritz-Fiege-Bierkutschermütze bekommen als einer der Ersten. Ich war der Dritte, glaube ich, der die bekommen hat. Ja. Also Wolfgang Clement hat die und der ehemalige Oberbürgermeister Stüber und wer war da noch? Wer, alles, Norbert Lammert, der war bei uns auf Schule übrigens.
Gibt's auch so Bierkutschermützen-Alumni-Treffen?
Ja, ja, einmal im Jahr, ja. Wenn das da, also einmal im Jahr, wenn die verliehen wird, also extra auch so als wirtschaftliches Networking-Treffen ja. eingerichtet. Es gab mal dieses Gerücht, man dürfe keine Frauen mitbringen. Ja. Das stimmt aber nicht, sondern man soll keine Partner mitbringen. weil, ja, das ist gezielt eben, damit die Leute auch Business machen da. Ja. Ne? Ja. Und das ist scheißegal. Die Frauen, es gibt halt wenig Frauen in Führungspositionen, ja. dafür kann aber die Brauerei nichts. Ne? Ja. Aber die dürfen dann auch nicht ihre Kerle mitbringen. Ja. Ne? Und oder auch wer gleichgeschlechtlich unterwegs ist, alles scheißegal. Die ja. sollen halt ihre Lebensgefährten nicht mitbringen, weil dann ist das wieder ein gesellschaftliches Ding.
Ja. Ne? Ja.
Und deshalb stimmt das nicht, dass man keine, also der Preisträger oder die Preisträgerin, die dürfen dann ihre Familie mitbringen. Und das ist immer schön, da gibt es nämlich das Zwickelbier, das ganz frische, gerade abgezapfte mhm. Bier. Und dann man kriegt da so richtig so eine Prinz-Heinrich-Mütze.
Ja,
ne?
ja.
Und die haben da innen drin über dieses echte Prinz-Heinrich-Etikett, das bleibt bei mir aber auf der Glatze kleben. Das ist ganz schlimm, ich muss sie mal abnehmen und dann macht das so ein schmatzendes Geräusch, fürchterlich. Also das ist schon immer schön.
Ja, ja. Na, hört schon an. Ich glaube, es gibt so eine Rap-Band, die ich wahnsinnig witzig finde, die heißt Menas Moos aus Frankfurt. Und die rappen in jedem zweiten Song über Wickhüler. Und ich wusste gar nicht, dass Wickhüler überhaupt noch
gibt. Ja, eben. Das
gibt's so. Und die saufen einfach die ganze Zeit Wickhüler. Wickhüler will die aber nicht sponsoren, weil die, glaube ich, gar keine Marketingabteilung haben, ja. die sich um sowas kümmern könnte. Aber die rappen nur, wie toll Wickhüler ist.
Ja, also Bier im Ruhrgebiet, man könnte eigentlich auch mal über eine Brauerei, also Fimmer, nicht über eine Brauerei, aber da würde im Kneipen-Dings, in einem Kneipenroman könnte man da auch viel mitmachen. Es werden ja entweder alte Marken neu belebt oder aber ganz neu aufgelegt. Also alte Marken in Bochum gab es früher eine zweite Brauerei, die hieß Schlegel. Ja. An der bin ich immer vorbeigegangen, wenn ich zur Schule ging. Also auch mitten in der Innenstadt gewesen, hat auch dann immer da entsprechend gerochen.
Ja.
Das wurde eine Zeit lang wieder sogar von Leuten aus meiner Stufe wieder belebt. Ist aber, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so gibt. Dann gibt es wieder Bergmann Bier, der hieß aber schon immer so, aus Dortmund.
Ja.
Und ganz interessant ist, kennst du den Journalisten David Schraven,
ja.
Korrektiv, der mhm. kommt aus Bottrop.
Ja.
Und bei David finde ich immer super, auch wenn er in Tagesthemen interviewt wird, hörst du, dass der aus Bottrop kommt.
Ja.
Ne? Der verleugnet diese Herkunft. Und der macht coole Sachen.
Ja, absolut.
Und der hat zusammen mit mehreren Freunden, und einer von denen ist Braumeister, haben die eigenes Bier gemacht in Bottrop. Und das heißt Bottropper Bier.
Ja.
Nach dem Song von Jürgen von Manger.
Ja.
Jürgen von Manger hat ja auf Bottropper, griechischer Wein, Bottropper Bier, hat er den Song gemacht. Und das ist sehr gutes Bier, ein helles, ein dunkles.
Ja.
Und auch in diesen alten Flaschen, weißt du, die oben nur diesen kurzen Hals haben.
Ja, verstehe,
hier haben
ja.
wir Fassbrause ja. mit so, das ist ja fast schon Longneck. Und die Granaten, früher waren, die finde ich die Form so schön. Also,
wie
so
bei Bitburger oder was, diese kleinen.
Nee, das ist schon die 05, aber ja. die, früher die alten Pullen, die waren immer, hatten oben nur so diesen kurzen, ja. Diese Bauarbeitergranaten. Ja.
Ich glaube, in Italien ist das noch ganz viel bei so
Bier. Kann sein, ja. Und machen dieses Bottropper Bier. Das ist nie billig, weil das wird ja in kleinen Margen nur hergestellt, aber ist schon sehr lecker. Und jedenfalls war das damals, vor Corona, bin ich da mal in einem winzigen Kneipe, die dazu gehört, aufgetreten. Und die sagten dann, einmal in der Woche haben sie Schalter verkauft und da zieht sich die Schlange einmal quasi ums Haus. Ne?
Ja, super.
Die wollten dann noch expandieren. Ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist. Ich habe länger keinen Kontakt gehabt, aber Corona war natürlich für alle dann ein bisschen heftig. Wobei, da bist du einfach hingegangen, Maske aufgesetzt, Kiste genommen und dann wieder nach Hause.
Ja.
Müsste es eigentlich noch geben.
Ja. Ich bin mal aufgetreten in Krefeld. Ich habe ja so einen Podcast, mit dem wir auch touren, Gästeliste Geisterbahn. Und wir sind in Krefeld aufgetreten. Und dann wurde es eine lange Nacht und irgendwie viel gesoffen und so. Und dann bin ich am nächsten Morgen alleine mit dem Zug zurück nach Berlin gefahren, mit dem ICE. Und du fährst ja dann quasi ab Düsseldorf einmal wirklich durchs ganze Ruhrgebiet, hältst ja an jedem Ort an. Und ich war so verkatert und guckst so aus dem Fenster und dann siehst du so Bahnhof Duisburg und dann siehst du irgendwie Bahnhof Bochum, Bahnhof Dortmund, wie sie alle heißen. Und dann habe ich so aus so einer Laune heraus, habe ich dann so auf meine Facebook-Seite geschrieben, so boah ey, im Ruhrgebiet ist ja echt alles am Arsch, das tut mir so leid, weil ich liebe die alle so, weil ich auch viele Freunde habe, die so aus dem Ruhrgebiet kommen und das immer sehr mochte, so aus Herne und so Leute. Dann habe ich so geschrieben, boah, hier ist ja echt alles am Arsch, ey, tut mir so leid. Und dann brach ein Sturm der Entrüstung ja, los auf meiner Facebook-Seite von Menschen aus dem Ruhrgebiet. Ja, wenn man nur den Bahnhof sieht, sieht ja alles scheiße aus. Ruhrgebiet ist die schönste Gegend der Welt. Du musst es mal richtig angucken. Es gibt hier in Duisburg gibt's den Park in der alten Zeche, bla bla bla. Und so, ne? Was die dann alle so sagen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ihr euch so aufregt, okay. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt einfach einmal quer durchs Ruhrgebiet laufen und gucken, ob das wirklich so schön ist. Und dann habe ich irgendwie 2-3 Monate später, bin ich dann hin und bin in Moers gestartet und bin dann einmal bis nach Dortmund gelaufen, so eine Woche lang oder so. Bin dann einmal bis nach Dortmund gelaufen und habe dann so mir auf dem Weg irgendwie Hotels gesucht, wo ich dann pennen konnte und so. War tatsächlich gar nicht so eine schlaue Aktion, weil mir nach 3 Tagen die Füße so wehgetan haben, dass ich mir nichts extra angucken wollte. Ne? Also so Zeche Karl oder sowas. Wo ich so
das gerne kam für dich völlig überraschend, dass du den ganzen Tag läufst.
War echt eine Riesenüberraschung für mich. Und auch so, ich bin auch so mit Google Maps gegangen und war dann irgendwann plötzlich irgendwo so bei, ich glaube, das war bei Recklinghausen oder so, war ich plötzlich mitten in einem Wald und dann auf Google Maps war dann so ein Weg, in echt war da aber kein Weg. War ich so, wo soll ich denn jetzt hin?
Ja,
und so.
Ja.
Aber ich bin so, wirklich war auch im Zentro in Oberhausen und so, oder Centro, wie man so schön sagt, und bin einmal überall gewesen, bin einmal wirklich einmal durchgelaufen. So.
Ja, zu Fuß würde ich es jetzt nicht machen, weil du kannst dann da, wo du dann hinfährst, zum Beispiel sagen wir mal, Zollverein, Zeche und Kokerei Zollverein,
genau.
UNESCO Weltkulturerbe. Da läufst du ja noch genug.
Ja, man muss das mit dem Fahrrad machen. Man muss eigentlich mit dem Fahrrad machen.
Ja, oder sich in Bochum verabreden und dann mit dem Auto fahren. Also, du bist so. Bist du dann mit dem Fahrrad kannst du natürlich die berühmte Erzbahntrasse fahren.
Ja.
Ne, die fährt dann von Jahrhunderthalle oder ja, alte Kruppgelände, Jahrhunderthalle Bochum bis zur Zeche Nordstern in Gelsenkirchen. Und wenn du über solche Wege fährst oder auch wenn du nicht über die Autobahn fährst, du merkst ja wirklich nicht, wo die eine Stadt aufhört und die andere anfängt.
Ja. Genau, das fand ich nämlich das Bemerkenswerte. Die Städte sind da alle so krass ineinander verzahnt, dass das schleichende Übergänge sind sozusagen.
Du erkennst es manchmal an den Straßenschildern, weil in Herne zum Beispiel bin ich schwarz-weiß und in Bochum blau-weiß. Ja. Ich glaube, in Dortmund auch wieder, die würden die nicht blau-weiß machen. Die hassen das schon, dass die Autobahnausfahrten blau-weiß sind. Nee, aber da ist ja im Ruhrgebiet mal was richtig gemacht worden, dass man also das Erbe der Schwerindustrie, die ganzen Zechen und Stahlwerke, nicht alle komplett platt gemacht hat.
Mhm.
Ich habe mal mit dem damaligen Intendanten vom Theater Oberhausen gesprochen, dem Peter Karp, und der hat ein Stück gemacht nach dem Buch 1984 von David Peace.
Mhm.
Da ging es um den Bergarbeiterstreik, den großen Streik in England hat man damals, also ich bin ja die 10 Jahre älter als du, das hat man damals mit Arthur Scargill und Arthur Scargill gegen Maggie Thatcher.
Ja.
Das war ein legendärer Arbeitskampf.
Ja.
Und da ging es auch um die Bergleute. Und die haben dann, als das Stück rauskam, haben die Gewerkschafter aus Großbritannien, aus England dahin geholt, sind durchs Ruhrgebiet gefahren. Da sagt der Peter Karp, die haben geweint. Weil bei denen alles platt gemacht worden ist.
Ja.
Da siehst du dann nicht mehr.
Ja, ja.
Da siehst du keine Fördertürme mehr.
Mhm.
Da ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber gewachsen.
Mhm.
Und bei uns stehen natürlich bei weitem, also wir haben ja zigtausend Fördertürme früher gehabt, weil ja nicht ein Förderturm pro Zeche, sondern pro Schacht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und du siehst eben die Dinger noch und du kannst reingehen. Du kannst, also Zeche Zollverein ist im Bauhausstil gebaut und in der Kohlenwäsche ist das wahnsinnige Ruhrmuseum.
Mhm.
Und dann hast du die Kokerei, also das kann man nie beschreiben, das muss er sehen. Oder eben die Jahrhunderthalle, ne? Ich war da auf einem Randy Newman-Konzert, ne?
Ja.
Randy Newman hat es gar nicht mehr eingekriegt.
Ja.
Dachte, sowas hätte er noch nie gesehen. Ich war bin einmal eingeladen gewesen zum Europäischen Filmpreis, weil das 2009 dann in Bochum war, als quasi Vorbereitung auf die Kulturhauptstadt 2010.
Ja.
Und da liefen die ganzen europäischen Filmemacher alle mit dem Kopf im Nacken darum, weil sie die Jahrhunderthalle in Bochum ist absolute Weltklasse. Wir haben nicht viel Weltklasse im Ruhrgebiet, aber wenn es welche gibt, dann hat es mit diesem Erbe zu tun. Und deshalb finde ich es auch falsch, so zu tun, als hätte es das nie gegeben.
Ja.
Natürlich ist es heute für Imagekampagnen völlig uninteressant. Also wenn du eine Firma dazu kriegen willst, ihren Firmensitz ins Ruhrgebiet zu verlagern, ist Infrastruktur, die Anbindung und sowas alles natürlich viel wichtiger.
Ja.
Aber für die Leute ist es wichtig und dann übereckt dann auch wieder für welche, die von außerhalb kommen. Du willst nicht irgendwo hinkommen, wo die Leute keine Identität haben, wo du dich auch mit der Geschichte nicht beschäftigen kannst.
Mhm.
Und deshalb muss man immer so einen Mittelweg finden. Man kann es nicht verleugnen, tut ja auch in Bayern keiner.
Ja.
Ne? Laptop und Lederhose. Ne?
Ja.
Und bei uns wäre Grubenlampe und Laptop, keine Ahnung, das fehlt jetzt die Alliteration.
Ja.
Aber deshalb, es gibt Leute, die sagen, oh, lass uns mit dem Scheiß jetzt in Ruhe, können wir nichts mehr mit anfangen. Und das halte ich für falsch. Die Reaktion auf das, was du bei Facebook geschrieben hast, kommt aus einem tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplex, weil sie früher immer nur gesagt haben, die sind alle doof.
Mhm.
Und es ist auch total hässlich, weil das früher ja auch war.
Mhm.
Ne? Wenn in den 50ern konntest du wirklich nicht die Wäsche draußen hängen lassen, wenn der Wind aus der verkehrten Richtung kam.
Ja.
Nur in Bochum, wo ich herkomme, hat die letzte Zeche 1973 zugemacht. Und meine Schwiegermutter, als ich die Ende der 90er kennenlernte, die hat damals noch gedacht, man könne nicht mit einem weißen Hemd durch die Bochumer Innenstadt gehen, ohne sich hinter den Ruß aus dem Kragen wischen zu müssen. Das war zum Teil früher so, aber das habe ich schon nicht mehr mitbekommen. Ja. So, und aber die Leute und jetzt vor allem die Nachgeborenen sind halt ja stolz darauf, weil das ist, was uns von anderen unterscheidet. Mhm. Ne? Die Almen und die ganze scheiß Landschaft, das, worauf die Bayern so stolz sind, obwohl sie dafür nichts können, muss man auch mal sagen. Natur ist,
überhaupt nichts dafür.
Natur ist Zufall. Ja. Ne?
Die haben es doch nicht mal verdient, muss man ehrlicherweise sagen.
Die meisten nicht, das ist richtig. Aber bei uns zum Beispiel, jetzt ist zum Beispiel im Westen von Bochum ist jetzt vor einigen Jahren ein neues Autobahndreieck entstanden. Ja. Das ist doch geil. Das ist von Menschen gemacht. Das war früher so eng, jetzt ist in beide Richtungen drei Spuren und die Hügel, die da sind, die sind auch ordentlich aufgeschüttet. Ja. Nicht so chaotisch stehen die da in der Landschaft rum wie die scheiß Alpen oder so. Ne? Ja. Nein, also da kann man ja schon stolz drauf sein. Und das ist eben auch eine Sache, die das Ruhrgebiet auszeichnet. Wenn nicht gerade der Angriff von außen kommt, dann schließen sich alle mal so ein bisschen zusammen. Aber wir haben einen kürzeren Weg zur Selbstironie. Meine Frau kommt aus Franken, die haben einen sehr viel längeren Weg zur Selbstironie. Und deshalb ist mein Spruch woanders, ist auch scheiße, im Ruhrgebiet so dankbar angenommen worden. Ja. Weil das Allgäu ist dann objektiv gesehen schöner. Aber scheiße auf objektiv. Ne? Und Heimat ist eben bei uns das andere gewesen. Und es gibt objektiv schöne Ecken, Süden von Essen und so. Ne? Immer in den
Mülheim auch überraschend schön.
Ja, doch, Mülheim ist ja wirklich direkt, da fließt die Ruhr ja quasi in der Mitte durch und so. Da kann man alles nicht, da kann man nicht meckern. Aber eben die Leute wissen, dass man es ein bisschen auch ironisch nehmen muss und weil keiner auch mehr dahin zurück will. Ja. Also das ist ja, will ja keiner mehr diese Arbeit machen vor allem. Ja, was viele, gerade die Älteren, als Verlust empfinden, ist der Verlust von Solidarität. Mhm. Denn das ist tatsächlich früher im Ruhrgebiet, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht ein Klischee gewesen, aber sagen wir mal, was die Bergarbeiter anging, auch wirklich gelebt gewesen. Mhm. Mhm. Natürlich gab es bei uns zu allen Zeiten mindestens so viele Arschlöcher
wie immer woanders auch.
Ja, klar. Ja. Aber ich war zweimal in einer noch arbeitenden Zeche, 1000 Meter unter der Erde. Ja. Einmal in Bergwerk West, Kamp Lindford und einmal auf Auguste Victoria in Mahl. Und das ist etwas, sagen wir mal, das ist wie Vater werden. Hört sich auch bescheuert an. Aber Eltern werden oder in der Zeche sein, in der arbeitenden Zeche. Das kannst du vorher beschreiben. Das kannst du dir auch vorher erzählen lassen, wie das ist. Und wenn du das dann mitmachst, ist es völlig anders. Ja. Und ich finde, man kann diese Gegend nicht wirklich begreifen, wenn man das nicht mal mitgemacht hat. Die Art von Stille und Dunkelheit, die ständige Gefahr, und die ist ja nur minimal, wenn ich da als Besucher hinkomme.
Na klar.
Aber du kommst da hin, du musst dich nackend machen. Ne? Ja. Ich hatte glücklicherweise eine Einzelumkleidekabine. Ja. Und du kriegst auch Unterwäsche dann. Ne? Und Unterwäsche und diesen schweren Arbeitsanzug und dann so Beinschoner, keine Schienbeinschoner, sondern die gehen einmal ums ganze Bein rum.
Krass. Ne?
Und die schweren Schuhe mit den Stahlkappen vorne drin und die schwere Batterie für die Grubenlampe und so. Ja. Und du brauchst alles. In Kamp Lindford war das so, da war irgendwie 34, 35 Grad und irrsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Deshalb war die Schicht da unten in Anführungszeichen nur 7 Stunden. Die sind da 7 Stunden unter diesen Bedingungen. Jetzt mussten die da nicht mehr mit dem Presslufthammer über Kopf arbeiten, sondern das ist maschinell und du hast da 4, 5.
Also hatten es richtig gemütlich.
Das nicht im Vergleich zu früher.
Ja, ja.
Ne, wenn du dann in so einen Flöz kriegst und musst über Kopf 8 Stunden mit dem Presslufthammer hämmern, da ist natürlich was anderes. Und Bergleute waren dann sehr gut ausgebildete Mechatroniker, deshalb sind die auch in anderen Bereichen durchaus gesucht gewesen, weil die müssen ja vor Ort immer alles reparieren, was kaputt geht. Ja. Du kriegst auch vorher so eine DIN A4-Seite, was Ausschlusskriterien sind, Bluthochdruck, Platzangst und so was alles. Ja. Und da steht drin, du musst immer bedenken, es dauert ungefähr 40 bis 45 Minuten, bis ein Arzt da sein kann.
Ja, krass.
Das heißt, sie mussten sich untereinander helfen, ob sie sich jetzt über Tage mit dem Arsch angeguckt haben oder nicht. Mhm. Ja, und das hat tatsächlich die Mentalität früher sehr geprägt. Aber ich sage auch schon, ich habe schon in den 70ern war das schon am Abflauen. Also es ist nicht so, dass ich da noch voll mit... Es gibt Leute, die dann, zum Beispiel Duisburg-Rheinhausen, die Stahlarbeiter, die die großen Arbeitskämpfe da noch mitgemacht haben, die das noch anders sehen, wo die Blagen auch richtig in der Gewerkschaftsszene aufgewachsen sind. Meine Booking-Agentin, da war der Vater in Gelsenkirchen, richtig in der Gewerkschaft, die hat auch nochmal eine ganz andere Erfahrung gemacht. Die war bei den Falken und die ganze Laufbahn da durchlaufen, die klassische Arbeiterschiene im Ruhrgebiet. Das war bei mir schon eben nicht mehr so. Aber das hat diese Gegend total geprägt. Und da sagen viele Ältere, das ist eben komplett verloren gegangen. Die Arbeitersiedlungen, die waren ja auch zum Teil so auf Kommunikation gebaut.
Ja, ja.
Also in Bochum, da wo ich groß geworden bin, ein bisschen nur 300 Meter weitergegangen, war es in Stallhausen. Ja. Das gehörte halt zu Krupp. Ne? Und da haben die immer früher immer schon zwischen den Häusern gesessen und Karten gespielt und gegrillt. Und die Weiber haben Frauen haben in Fenstern gelegen und so. Ne? Wobei, da sind die Häuser maximal 3 Stockwerke. Da, wo meine andere Oma an der Poststraße in Bochum herkam, da war dann, hatte ich in Erinnerung, dass es ein bisschen höher war. Da haben sie wirklich, das habe ich noch mitbekommen, wie die sich über die Fassade unterhalten haben. Und unten saßen die Kerle in Unterhemden und haben Skat gespielt. Also an so einem Holztisch, den sie rausgetragen haben. Ne? Ja. Und dahinter die Schuppen, wo sie ganz früher Viecher drin hatten. Und dann später, was weiß ich, Fahrräder, keine Ahnung. Ja. Und das empfinden viele als Verlust, dass das so nicht mehr gegeben sei.
Ja. Ist das denn, das ist etwas, was ich gefragt habe, ich habe das ja von dir auch mal gehört, diese Erfahrung in dem Tagebau, was ich mir auch immer so krass vorstelle, weil man, je mehr ich drüber nachdenke, also wenn man da drin steht und da ist irgendwie 800 Meter tief oder 1000 Meter tief oder so, denkt ja irgendwann so über Schwerkraft nach und denkt so, aber wieso kann ich denn hier stehen, wieso fällt das nicht einfach auf mich drauf? So, ne? Was ja auch immer wieder passiert, wenn so...
Das heißt, du warst in Naturwissenschaften auch nicht so gut. Nein, ne? Nee. Früher in der Schule.
Aber, ich auch nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, also ich, wie gesagt, ich liebe den Humor der Menschen aus Ruhrpott sehr, weil du, wie du sagst, es gibt eine Selbstironie und man nimmt nicht alles so ernst, aber es gibt trotzdem eine tiefe Verbindung untereinander oder zu den Leuten, die sie mögen. Das ist die Erfahrung, die ich auch mit meinen Freunden aus dem Ruhrgebiet gemacht habe. Aber nachdem ich deine Erzählung gehört habe und wie beeindruckt davon warst und wie du vor allem diesen Flöz erzählt hast, also das ist A, ultra, also eine Dunkelheit ist, die man nicht kennt, wenn man sie nicht erlebt hat, die weltallähnlich wirkt, also einfach eine alles verschlingende...
Ja, jedenfalls, wenn du die Lampe ausmachst.
Genau, so eine alles verschlingende Dunkelheit.
Du hast kein Restlicht.
Genau.
Ne? Hier, wenn du hier über Tage rumläufst, du hast immer irgendwo Restlicht.
Ja.
Und da hast du das nicht.
Und dann hast du von so einer totalen Stille erzählt, die da herrscht. Weil da natürlich, was soll auch für ein Geräusch sein, außer die Arbeitsgeräusche. Und da habe ich mich gefragt, als ich darüber nachgedacht habe, weil du hast erzählt, du warst halt einmal da, warst in 2-3 Stunden da und warst schon so tief davon beeindruckt. Und da frage ich mich, was das auch quasi als, sagen wir mal, so in dem Maße, in dem das möglich ist, vererbtes Trauma oder so, was das mit den Leuten im Ruhrgebiet in den 60ern gemacht hat, da jeden Tag runterzufahren und jeden Tag 8 Stunden in diesem seltsamen Raum zu stehen und zu arbeiten.
Ich denke mal, die lange gemacht haben, da setzt auf der einen Seite so ein Gewöhnungseffekt ein. Ne? Und die haben das ja früher nicht thematisiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mir gegenüber geprahlt worden ist. Es wurde uns immer vorgeworfen, wir wissen nicht, was Arbeit ist. Ja, wir wissen auch nicht, was Hunger ist und so. Ja, ne? Ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht.
Ja.
Und was ich auch mal gut fand, dass wir nicht wussten, was Hunger ist und so. Ne? Aber klar, die haben aber das einfach gemacht. Ne? Und sie haben es nicht stilisiert, weil sie haben es einfach gemacht. Das haben wir dann später übernommen, das Stilisieren. Und nochmal hier, wenn ich so mit Gerburg von den Misfits oder mit Sönke Wortmann oder Fritz Kenga oder Uwe Lykow spreche, das sind eben die dann eben die paar Jahre älter sind.
Mhm.
Die haben auch nicht diese ganz positive Affirmation.
Ja.
Ne? Weil die eben auch noch, wie gesagt, da waren ja dann die Väter auch entsprechend nochmal älter.
Ja.
Ne? Und das hab ich was ganz anderes mitgekriegt. Und deshalb haben die stehen die zum Teil dem, wie ich da bestimmte Sachen beschreibe, manchmal ein bisschen kritisch gegenüber. Ne?
Mhm.
Und also jetzt jetzt Fritz Eckinger hat eine unfassbare, tolle Laudatio auf mich gehalten, als ich den Hurz bekommen habe, den Heimathurz in Recklinghausen. Aber sagen wir mal, Gerburg oder so, die ist da schon, ich verstehe mich super mit der, ne? Aber die sind da anders aufgewachsen. Ja. Das ist noch ein bisschen noch härter. Und das noch ist härter, eben auch nicht immer nur lustig gewesen. Ja. Es gibt die Romane von Ralf Rothmann, den ich persönlich für den größten lebenden deutschen Schriftsteller halte. Ja. Und so wie Milch und Kohle oder so, wo dann eben auch, geht es eben auch darum, dass die Mutter schon mal den Kochlöffel auf deinem Hintern kaputt gehauen hat. Das hat meine Mutter nicht gemacht. Ich habe schon mal eine gescheuert gekriegt, aber das war ein, zwei Mal. Heute unvorstellbar, aber
ich habe auch mal eine gescheuert gekriegt.
Ja, das ist nicht, aber das war früher. Der Vorteil war, die haben gesagt, geh mir nicht auf die Nerven, geh raus. Mhm. Ja? Und dann waren wir draußen. Das war ganz gut eigentlich. Da. Obwohl, ich war oft nicht draußen, weil da ging das damals schon los, dass nachmittags Plumperquatsch kam. Ja. Ne? Kinderserie. Ne? Aber egal, auf jeden Fall. Aber das prägt die Leute dann halt. Aber sie hatten auch dann einfach, so einer wie Jürgen von Manger.
Ja.
Ist deshalb komplett durchgestaut oder wird so eine Symbolfigur, weil er der Erste war, der mal so geredet hat. Ne? Ja. Aber eigentlich wollten sie alle von diesem Dreck weg. Ne?
Ja, ja.
Und deshalb haben sie, die gearbeitet haben, das gar nicht großartig thematisiert. Als mein Vater meine Mutter kennenlernte, 1965 muss er gewesen sein, in der Tanzschule Bobby Linden in Bochum, hat er sich vorgestellt mit den Namen, mit den Worten, mein Name ist Gosenowski. Und meine Mutter hat als erstes gedacht, ach du Scheiße, einer mit Ki hinten dran. Ja. Das wollte sie nicht. Und also das heißt, das ist aber auch speziell, kommt von meiner Oma her, da war so ein nochmal doppelt so ein Aufstiegsgedanke, ja, und man will mit diesem klassischen Ruhrgebiet einfach nichts zu tun. Und meine Oma war bis zuletzt, da hat die sich immer schick gemacht. Die hat noch 6 Tage vor ihrem Tod mit meiner Frau zusammen eine Bluse gekauft. Ja. Ne? Und hat gesagt, könnt ihr mich ja drin verbrennen. Und haben wir dann auch gemacht. Jetzt auf jeden Fall, meine Oma hat sehr auf ihr Äußeres geachtet, wollte sich immer absetzen von den Kittelschürzen-Omas.
Ja, ja.
Das war meine andere Oma, da war das anders. Die kam aber auch richtig aus dem Bergarbeiterbereich, also weil der Mann ja Bergarbeiter war.
Ja. Ich frage mich einfach, ob dieses, also weil wir haben ja im Ruhrgebiet diese spezielle Situation, anders als in eigentlich allen anderen Regionen in Deutschland. Also der Krieg ist vorbei, wir haben das Problem mit den Kriegsheimkehrern, die ja auch alle tierisches Trauer mitgebracht haben, aber keiner redet über irgendwas, sondern versucht es irgendwie zu Hause einfach zu schaffen, sozusagen. Dann geht es im Ruhrgebiet von dieser traumatisierten Generation über in diese super harte körperliche Arbeit unter Tage und natürlich auch die ganzen anderen Schwerindustrien, Stahl etc. und so. Und ich frage mich manchmal, ob das dafür gesorgt hat, dass eben in dieser Region, also einerseits, wie du sagst, natürlich diese Solidarität ist auch groß unter Tage entstanden und hat dann einen großen Ursprung. Aber dass ich mich auch frage, ob da auch dieser Humor herkommt, der dann eben diese Selbstironie, wir haben es besprochen, ja auch manchmal fast was Galgenhumoriges hat.
Ja klar, also kein Bullshit. Ne?
Ja, genau.
Und das auf jeden Fall. Du kannst das ohne Galgenhumor nicht ertragen. Im Ruhrgebiet hast du natürlich, was die Kriegsgeneration angeht, auch den Effekt, dass sehr viele da geblieben sind, weil sie ja kriegswichtig waren.
Ja.
Sowohl im Bergbau als auch, wobei in der Stahl, beim Stahl haben wir dann viele Frauen gearbeitet. Das war eben so ein Ding, aber das ist in ganz Deutschland gewesen, dass dann im Krieg zum Teil Frauen Männerarbeit verrichtet haben, kamen die Kerle zurück und wollten ihre Jobs wieder haben. Jetzt mal ganz sehr vereinfacht gesagt. Ne? Da mein Opa mütterlicherseits nicht im Bergbau war, war der bis 48 in amerikanischer Gefangenschaft und hat seine Tochter dann auch erst mit 3 gesehen. Ja. Aber der hat dann, wie der über Gefangenschaft erzählt hat, das muss super gewesen sein. Bei den Amerikanern in Italien, das fand er, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, und dann hast du natürlich ganz klar der Boom der 50er Jahre, hing natürlich viel an der Kohle dann noch. Ja, ne? Ja. Und dann hat ja in den 50er Jahren der Ruhrbergbau nochmal den absoluten Höhepunkt in den Fördermengen erreicht. Und dann ging ab Ende der 50er Jahre, ging dann der Zechensterben los. Und noch mehr, würde ich sagen, als die harte Arbeit, hat dann eigentlich das Ruhrgebiet, das ich kennengelernt habe und das auch die 10 Jahre Älteren kennengelernt haben, mit der Verlusterfahrung zu tun, mit dieser Transformation.
Mhm.
Denn in Bochum, also wenn du sagst, der Zechensterben geht 58 los.
Ja.
Ne? Es haben immer mal Zechen zugemacht und so. Das, ja. Aber der Zechensterben geht ungefähr 58 los. Da sind die Demonstrationen mit den schwarzen Fahnen und so, gibt es in jeder Ruhrgebietsstadt.
Ja.
Und dann macht die letzte Zeche in Bochum und Bochum, es gab immer diese Dinge, mal war Bochum die Zeche mit den meisten, die Stadt mit den meisten Schachtanlagen, dann war es wieder Dortmund oder auf jeden Fall wirklich massiv viel. Und innerhalb von 15 Jahren macht das alles zu.
Na,
15 krass. Jahre.
Na.
Das ist ja ein Umbruch, der eigentlich nur, auch wenn der Vergleich hing, zu vergleichen ist mit dem Ende der DDR.
Mhm.
Nur eben der Osten hat den 9. November, das ist quasi ein Tag, wo das eine aufhört und das Neue noch nicht ganz beginnt.
Mhm.
Es ist dann im Detail auch eine Transformation, die über Jahre geht. Aber trotzdem, da ist auch eine ganze Welt untergegangen. Und man hat, wie gesagt, ich will den Vergleich nicht zu weit treiben. Es hinkt sicher an der einen oder anderen Stelle. Aber auch Leute, die im Osten groß geworden sind, haben natürlich auch das Problem, dass man ihnen ihre Vergangenheit immer so ein bisschen madig machen wollte.
Na.
Ne? Entweder ihr wart Mitläufer oder ihr wart auch alle doof, ihr habt keine Ahnung gehabt, ihr habt kein Westfernsehen und dieser ganze Scheiß. Und das war im Ruhrgebiet ja auch so ein bisschen so, wie gesagt, nicht überstrapazieren den Vergleich, aber trotzdem dieser Transformationsprozess, dieser Verlustprozess, der im Ruhrgebiet stattgefunden hat, ist da vielleicht ein bisschen mit zu vergleichen. Nur eben, bei uns wurde enorm viel Geld in die Hand genommen, um die Folgen des Strukturwandels abzufedern.
Ja.
Kohle wurde ja noch bis zum Schluss hoch subventioniert und so.
Ja.
Und hat aber auch dazu geführt, dass der Ruhrgebiet nicht ein riesiger Slum geworden ist.
Mhm.
Wir haben irrsinnige Gegensätze im Ruhrgebiet. Wir haben auch Armut und viel mehr Armut als woanders.
Mhm.
Also in vielen Gegenden, man soll da jetzt keine Armutskonkurrenz aufmachen, aber ich will das alles nicht kleinreden.
Naja.
Und man muss auch gucken, aber 70er Jahre war trotzdem davon geprägt und für meine Generation auch in den 80ern, dass alles eigentlich doch nach vorne geht und nach oben geht.
Aufbruchgefühl.
Ne? Ja. Ja, das haben wir auch nicht so richtig reflektiert, aber im Nachhinein, ne, was meine Generation, da wo wir die früher gearbeitet haben, in Bochum, die Zeche, ne, die berühmte Zeche, ne, die hat 81 aufgemacht als Veranstaltungsort und 82 im April sehe ich da mein erstes Rockkonzert, eben Trio.
Ja.
Mit der Fickbub am Ständer, also am Mikrofonständer. Und das haben wir aber als gegeben hingenommen. So, weißt du, du bist in der Pubertät und sowieso, alles, ja, da hat sich alles gefälligst, um dich zu drehen. Ne?
Ja.
Aber im Nachhinein ist das schon irre, was man da, das für uns eigentlich, uns stand alles offen. Bildung war auch für uns überhaupt kein Problem mehr. Mein Vater war auf der Volksschule noch Klassenbester, konnte nie aufs Gymnasium gehen, war zu teuer.
Ja.
Ne? Und da war bei mir schon keine Frage mehr. Und meine Eltern haben zwar überhaupt keine Ahnung davon gehabt, haben aber irgendwo mal gehört, wenn man als erstes Latein lernt, lernt man andere Sprachen viel einfacher.
Ja.
Also habe ich mit Latein angefangen.
Ja.
War also auf dem altsprachlichen Gymnasium. Wir haben mit 5 Klassen angefangen und 4 davon haben mit Latein angefangen.
Deswegen gefällt es dir in Paris auch nicht.
Genau. Ich habe 3 Jahre Französisch gehabt, dann 2 mal eine 4 geschrieben, da waren die beiden besten Arbeiten. Also mit Französisch komme ich nicht klar.
Ja. Frank, es ist der Wahnsinn. Ich könnte wirklich jetzt noch Stunden mit dir hier sitzen und über all diese Dinge reden.
Ja, gleich machen wir Bier auf, dann wird's richtig lustig.
Ich würde mir sehr wünschen, dass du bald mal wiederkommst und wir das vertiefen und weiterhin über all diese Dinge reden. Vielen Dank an Charlotte fürs Produzieren der heutigen Sendung.
Danke, Charlotte.
Und Frank, wirklich tausend Dank für diesen Besuch.
Ich habe auch totalen Spaß gehabt. Also vielen Dank.
Super.
Es ist immer schön, Leute kennenzulernen, die man früher nur aus dem Fernsehen kannte.
Ah. Oder aus Büchern, so wie ich. Vielen Dank fürs Dasein. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg-Erfahrung.